Hallo und herzlich willkommen zum Scheiß-Internet-Podcast, Ausgabe Nummer 47. Hallo Christian.
Hallo Johannes.
Hallo Publikum. Ich hoffe, ne, das neue Jahr ist ja schon gestartet. Wir hatten ja schon die erste Folge.
Das ist neu. Hallo Publikum. Seit wann machen wir das denn?
Ich hatte das letztes Mal, glaube ich, schon mal gemacht und irgendwie war mir heute wieder danach. Falls ihr lieber nicht gegrüßt werdet, dann lasst uns das einfach in den Kommentaren wissen.
Ich habe schon jetzt geoutet, ich habe letztes Mal gar nicht aufgepasst. Worum geht es eigentlich?
Letzte Folge gar nicht gehört, sorry.
Shit.
Aber die höre ich mir wieder an. Ich mache jetzt zur Qualitätssicherung, höre ich die normalerweise alle nochmal durch. Ich habe nicht ganz alle geschafft, aber die allermeisten habe ich nochmal komplett gehört. Und tatsächlich, weil ich ja manchmal schon so, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, weil ich ja manchmal schon so ein bisschen vordenke, was ich als nächstes machen will oder sowas, nehme ich immer mal noch was mit, wenn ich deinen Part nochmal höre. Bei meinem Part, das weiß ich meistens noch so ungefähr, was ich gesagt habe. Aber bei deinem Part, dann manchmal merke ich so, das war mir gar nicht im Gespräch so aufgefallen, weil ich schon irgendwie noch überlegt habe, wie machen wir jetzt den Übergang oder sowas. Also kann ich nur empfehlen, den Podcast auch gerne zweimal hören, weil, ne, da erschließen sich dann erst die richtigen Zusammenhänge.
Ist wie Herr der Ringe, das gucken Leute auch zweimal.
Ja, oder Titanic. Manche hoffen dann, dass die nicht sinkt oder so. Also, wenn man es nochmal probiert, dass das mit dem Eisberg sich gerade noch abwenden lässt oder so.
Ja, wenn man laut genug schreit vom Fernseher, vielleicht klappt's.
Ja, ja. Oder dass hier der, wie heißt der da, der nicht von der Tür runter muss? Wie hieß der hier?
Leo?
Leo, ja, Leo wahrscheinlich.
Leonardo. Ich weiß nicht, wie er im Film hieß. Ich hab den nicht gesehen.
Ich weiß auch nicht mehr. Ich habe den Film gesehen. Aber ich weiß nicht, wie der hieß. Naja. Überlebt den Film eh nicht, insofern.
Das ist ja nicht wichtig. Sind ja alle tot.
Kein Dorf.
Habe ich mir auch damals gedacht im Geschichtsunterricht, ne?
Das ist ein überzeugendes Argument, ja. Doch, doch.
Tja. So kommt man auch voran. Spart viel Zeit.
Nee, Geschichte, also was jetzt länger her ist als 80 Jahre oder sowas, braucht man ja nicht mehr.
Das taugt ja nicht mehr als Webklassiker, wenn das so alt ist.
Hat sich ja erledigt. Selbst das nicht mehr, ja. Selbst das nicht.
Brauchen wir alles nicht.
So, wir müssen mal das Internet beleuchten, weil sonst ist das hier ein sehr düsteres Tal in diesem Internet. Ne? Wer da gerade unterwegs ist, die Grabenkämpfe. Habe ich erwähnt, dass ich jetzt einen Threads-Account habe? Weiß ich gar nicht, ob ich das erwähnt hatte.
Jetzt im Zusammenhang auf Grabenkämpfe oder düsteres Loch?
Düsteres Loch meinte ich eigentlich eher, aber Grabenkämpfe, die sind eher noch auf Twitter, aber wer weiß, was da alles noch kommt.
Ja, also nicht gut.
Nee, das weiß ich nicht. Das war jetzt ein bisschen polemisch. Ich kann da gar nicht sehr viel zu sagen. Bisher habe ich mich noch nicht sehr viel darum getrieben, weil ich tatsächlich ich habe noch nicht so das Richtige, den richtigen Ersatz. Ich bin immer mal noch auf Twitter, gebe ich ja zu. Auch wenn das jetzt eher so eine, weiß ich nicht, so Dinosauriern beim Aussterben zusehen halt ist. Ich bin auf Blue Sky immer mal, weil da sind irgendwie die coolen Leute hingezogen und Threads habe ich noch nicht so eine richtige Meinung zu. Da bin ich so, da beobachte ich so. Und Mastodon ist irgendwie zu zerstückelt für mich im Moment. Oder ich habe noch nicht die richtigen, bin da noch nicht in den richtigen Kreisen drin. Kann natürlich auch sein.
Die Meta, scheinen sich ein bisschen zu verschieben. Mhm. Habe ich so das Gefühl. Also gut, über Facebook redet ja gar keiner mehr. Das war jetzt irgendwie so eine, irgendwann war das ja verschrien als die Plattform, die jetzt die Eltern entdeckt haben. Jetzt darf man da nichts mehr posten, weil sonst wird es peinlich.
Ja, aber es war auch mal irgendwann so voll die rechte Plattform. Aber das hat sich, ich meine, da hat sich ja ein Weltraumfahrtbetreibender Dingsunternehmer gedacht, was er mag kann, das kann ich doch viel besser.
Das war die Sache von wegen Space Race. Okay, den Pun sollte ich jetzt vertünchen.
Fahren wir fort, versendet sich.
Ja. Genau.
Also seit zum Beispiel Kachelmann eigentlich auf jedem Netzwerk unterwegs ist, muss ich jetzt auch nicht mehr auf Twitter sein zum Beispiel, sag ich mal. Jetzt nur so ein Beispiel.
Kachelmann, von dem habe ich lang nichts mehr gelesen. Gut, ich habe ihn auch überall wahrscheinlich gemutet, weil irgendwann wusste ich, dass Holzöfen schädlich sind.
Das hat aber sonst auch nichts schwierig. Mehr ja, doch, der hat jetzt neue Themen. Der hat neue Themen, ja. Also ich Und ich muss ihm sagen, ich muss ihm auch recht geben. Der hat sich nämlich auch so ein bisschen auf diese. Oh, jetzt, das macht ein riesiges Thema auf, wenn ich das jetzt anfange.
Ja, dann. Dafür sind wir hier.
Gut, also, es fing damit an, dass die Affen brannten. Nee, das war 2020. Es fing damit an, dass. Oh. Es sind eigentlich verschiedene Sachen. Also, da war diese Fährgeschichte, ne, mit dieser Insel, dieser Hallig, wo der Habeck war. Mhm. Ne, der wurde dann nicht an Land gelassen. Da gab es dann irgendwie so einen Bauernprotest, wo dann nachher es hieß, dass irgendwelche Rechte über Telegram da mobilisiert haben. Ich weiß nicht, wie aufgeklärt das ist. Sicherlich eine Sache für den Staatsanwalt, was da passiert ist. Da haben sich auch glücklicherweise, ich glaube, alle Demokraten weitgehend von distanziert, auch wenn manche das jetzt mit mehr und manche mit weniger Überzeugung getan haben. Und jetzt, ne, das ist jetzt natürlich nur ein Aspekt. Da hieß es dann immer, die sind unterwandert von irgendwelchen Rechten und an manchen Stellen, zumindest haben die Rechten das versucht, ob das gelungen ist, ist schwer zu sagen, aber zumindest die Rechten haben versucht, das zu behaupten. Und deswegen köchelte da immer so ein bisschen auch diese rechte Thematik gefühlt mit, jedenfalls im Internet. Und dann kam dann natürlich noch dazu, dass, jetzt weiß ich hier das Timing leider nicht, muss ich mal gucken. Also das, ne, Bauernproteste gingen dann weiter, dann kamen da noch so ein paar Leute, die so allgemein so unzufrieden sind, dann wollte irgendwie die Rechte, wollte so einen Generalstreik anzetteln, das hat aber wirklich niemanden gejuckt. Auch diese Bauernproteste sind natürlich ohne landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge erstaunlich uneindrucksvoll. Und ich habe auf Twitter gefragt, das Problem von so einer Krankenschwester ist ja eigentlich nur, dass sie nicht, wenn sie gerade mal frustriert ist, einen Mähdrescher auf die Autobahn querstellen kann eigentlich. Das ist ja der einzige Unterschied, würde ich jetzt behaupten.
Ich hatte doch Betten.
Ja, aber die sind nicht so mobil, glaube ich.
Und nicht ganz so eindrucksvoll,
ja. Ja, eben. Das ist halt.
Das MRT-Gerät da rausschieben.
Dann passierte, also es ist wirklich schwierig, das aufzudröseln. Dann passierte unter anderem natürlich noch die Sache mit Korrektiv und dieser AfD-Veranstaltung in Potsdam, wo die sich gedacht haben, wir bereiten schon mal Dings-Konferenz vor und üben das schon mal vorgreifend. Die, ja, verlinken wir natürlich. Ich meine, das muss man eigentlich mitbekommen haben. Ich glaube, das ist schwer, das nicht mitbekommen zu haben.
Ja.
Korrektiv hat da mit einer eigenen Recherche mit relativ viel Aufwand den Anstoß zugegeben. Interessant vielleicht als kleine Bemerkung, allerdings eher aus der Medienbeobachtung als aus dem Internet, weil das jetzt eher die klassischen Medien waren, dass das zum Teil scheinbar ein bisschen dauerte, bis die diese News aufgenommen haben. Vielleicht haben die nochmal nachrecherchiert oder haben sich überlegt, so Korrektiv, wer ist denn das? Kennt man die? Oder AfD oder keine Ahnung, Potsdam. Vielleicht haben die einfach nach Potsdam suchen müssen. Weiß ich nicht. Das ist da, wo Günther ja auch diese riesigen Immobilienbesitztümer hat. Allegedly. Spaß.
Da habe ich was von gehört, ja.
nein, Spaß hier. Günther nicht ernst nehmen. Irgendwie, jedenfalls hat sich der gute Herr Kachelmann eingeschaltet in diese komische rechte Propaganda, Ästhetik und also Leute, die rechte Sachen irgendwie supporten. Hier, die Sache, die ich mir notiert hatte, war das ist bestimmt KI generiert. Erkennt man, dass es KI generiert. Oh Gott, ja, das war nämlich das Eigentliche. Das war ein Teil des Witzes. Die junge Werteunion kennen wir ja von diesem Potsdam-Ding, weil da waren CDU-Mitglieder, die auch in der Werteunion waren bei diesem Potsdam, hier wir deportieren alle Ausländer, auch wenn sie Staatsbürger sind, Thema-Ding, anwesend. Und nachdem das jetzt so war, hat, glaube ich, die CDU beschlossen, dass die Werteunion tatsächlich vielleicht gar nicht mit deren eigenen Werten vereinbar sind. Bisher hat es noch keinen groß gestört, aber jetzt war wohl irgendwie der öffentliche Aufschrei zu groß oder so.
Oder jetzt ist es aufgefallen?
Ja, genau, so irgendwie. Naja, die haben, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Satire-Account, man weiß das ja immer nicht genau. Also der Account Junge Werteunion hat am 5. Januar auf Twitter, passt also insofern, einen Tweet geteilt, du wirst eine Hashtag Familie haben, warum auch immer. Naja, egal. Und du wirst glücklich sein. So könnte sich unsere Welt bis 2030 verändern. Mit so einer, ja, wie beschreibt man das? Ich schicke dir mal einen Link. Ich sag mal so 30er-Jahre-Ästhetik-kompatiblen Familie. Das sieht sehr KI-generiert aus. Man erkennt auch relativ klar, dass es KI-generiert ist. Wenn du dir mal den linken Jungen anschaust, dann...
Ja.
ist er ein kleines Artefakt. Also es könnte, es ist die Frage, es ist auch so schon von der Ästhetik her reiner Horror, aber das
warum
ist
noch hat er
so
eine Karotte auf der Schulter? Was zur Hölle?
Das ist keine Karotte. Wir wissen ja, dass die KI mit den Händen noch nicht so richtig gut ist. Naja, also.
Wie kann man das so verkacken? Oh Mann. Nee, das sieht nicht so aus, wenn ich das mache.
Ja, aber du bist ja auch nicht die junge Werteunion glücklicherweise. Das, ja. Also, du wirst eine, also irgendjemand hat sich auch noch gedacht, das ist schon so furchtbar, da packen wir auch noch einen richtig hässlichen von Text platzierungsmäßigen Dings drauf, wo du wirst eine Familie haben und du wirst glücklich sein draufsteht. Das hat, also das ist so ungefähr, was ich mir vorstelle, was hier Oscar, nee, wie heißt denn LaFontaine, war es nicht? Wie hieß der mit 1984?
Ja. Orwell, George Orwell?
Orwell, genau, George Orwell. Was der im
Sinn gehabt Orwell, hat. Wer kennt ihn nicht?
Ich sag ja, ich bin nicht der größte Literaturkenner bei diesen britischen Autoren. Aber ne, man weiß. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen, also diese Art von Message, das ist was der im Blick gehabt haben könnte.
Das ist sehr interessant. Ich wusste gar nicht, dass dieses, also das erinnert mich stark an dieses Treadwife-Phänomen, das in USA so von diesem komischen, wie heißt denn jetzt, Alt-Right oder so, propagiert wird, dass Frauen sich traditionell verhalten sollen, in ihre alte Rolle reinfallen und sich um den Haushalt kümmern sollen und so weiter. Das ist halt auch alles diese so komisches rechtes Geschwurbel eben in dieser mit dieser Andeutung, dass dann dadurch wieder Ordnung und Harmonie in die Haushalte kommt und das ganze Leben wird wieder gut. Das ist ja auch das hier, dieses Traditionalistische, das sieht ja, na gut, blond-blauäugig, glaube ich, soweit sie es hingekriegt haben mit dieser KI, die sie anscheinend gar nicht unter Kontrolle hatten.
Ästhetisch passt das sehr gut in diese Richtung. Ich sag mal, die Dame trägt hier jetzt nicht gerade irgendwie ein Business-Kostüm, das ist richtig. Und auch sonst ist hier sehr viel traditionell. Der wunderbare, sehr treffende Kommentar von Herrn Kachelmann, weshalb ich das überhaupt hier aufgegriffen habe, ist, menschenverachtende Nazi-Ästhetik kann ich nicht ernst nehmen, solange der Hund nicht blond ist. Und da hat er einen Punkt.
Ja.
Aber okay, wie gesagt, wenn ihr euch das anschaut, guckt mal auf die Schulter vom linken Jungen, dann erschließt sich die zweite Horrorebene des Bildes.
Ja, also ich meine, das hatte viel Symbolcharakter, ne? Auch so dieses Technologieverständnis, das so anzutreffen ist.
Das Bedenkliche ist halt, dass sie das ja trotzdem nutzen. Das ist halt dann die, weißt du, wenn die dann sagen würden, okay, das ist böse Technologie, das lassen wir sein, wäre ja noch irgendwie okay. So ist es irgendwie.
Ja, die dachten, das merken die nie.
Ja, das haben die wahrscheinlich selber nicht gemerkt, sonst hätten die es wahrscheinlich nicht genommen.
Boah, meine die Photoshop. Haben nicht mal Face Restoration aktiviert, die Augen sehen ja ganz schlimm aus. Ah! Dilettanten.
Es gibt wenigstens eine Sache, auf die wir uns noch verlassen können. Ja. Naja, also, ne, und solche Themen, der hat auch noch an anderen Stellen, hat sich Jörg Kachelmann, ich habe den bisher auch immer als Holzofen-Gegner und so, und manchmal, er hat schon sehr drauf beharrt, dass Waldbrände nicht durch Klimawandel begünstigt werden, wo ich dann doch sagen würde, ja, aber wenn es trockener ist, nehme ich doch an, dass es leichter und länger brennt. Aber gut, bin jetzt kein Meteorologe. Aber er hat sich da in der letzten Zeit, finde ich, sehr, sehr, ja, sehr cool positioniert. Kann man mal wieder, hab ich gedacht, kann man mal wieder, bin ich extra dann auf Blue Sky reingefolgt und da ist, sag mal, folge ich Edzard Ernst nicht? Ach du liebe Zeit. Oder hatte der irgendwas getweetet, weshalb ich dem entfolgt war? Naja, jedenfalls, anyway, das passiert gerade auf Social Media. In dem ganzen Kontext, der Postillon hat sich natürlich mal wieder sehr gut hier eingelassen. Wow, Bauern, die Habeck auf Fähre betränken, ernten überraschend große Kartoffeln. Sowas ist natürlich immer ganz hübsch, wird regelmäßig gerne genommen. Hier Mr. Spaceship himself hat sich interessanterweise auch zu den Pharma-Protesten in Deutschland geäußert, wo man sich ja denkt, hä? Aber aufgestachelt durch irgendwelche komischen fragwürdigen Nazi-Influencerinnen aus den Niederlanden unter anderem, hat er sich hier auf die Seite der Bauern geschlagen, der unterdrückten Landbevölkerung, ne? Der, der Leute, die nie im Leben eine Chance haben, eine Glasfaseranbindung an ihrem Zuhause zu bekommen, der Agrardieselabhängigen, dieser Leute, auf die Seite dieser kleinen Leute hat sich Elon gestellt. Support the farmers. So nämlich. Mhm.
Ja gut.
Also, ich meine, ich sag mal, man könnte es, also, ja, wie soll ich sagen? Es wäre eigentlich natürlich schon, er kann das natürlich kommentieren. Bisschen irritierend ist halt, wenn er dann so Sachen, so Posts kommentiert, wo es nicht einfach nur darum geht, sondern halt in dem Tweet vorher auch noch steht, why you should care about the fate of farmers, no farmers, no food. Mhm. Dann Punkt 2, they are one of the few groups in society with enough manpower to put up a real fight against the globalists who wants to radically change our way of life. If they fall, you're next, support them. Also so eine Art Post mit irgendeinem Foto von den Bauernprotesten ist das, worauf Elon Musk halt Support the Farmers geantwortet hat. Wo man natürlich einerseits sagen kann, er ist jetzt nicht in der deutschen Politik drin, aber I'm not convinced, Elon. I'm not convinced.
Tja. Was hängt er sich überhaupt da rein? Ich weiß ja nicht.
Vielleicht, man hört ja auch, hast du das gehört? Also wir müssen jetzt hier nicht die große Elon Musk-Ecke aufmachen. Aber sollten wir nicht tun.
Hast du recht.
Man sollte nicht auf jemanden einschlagen, der vielleicht ein ernsthaftes gesundheitliches Drogenproblem haben könnte. Laut Spiegel zum Beispiel. Reich und high, Elon Musk soll laut Medienbericht in größerem Stil Drogen nehmen. Man weiß es nicht. Er hat immer mal wieder solche Sachen eigentlich nicht dementiert, bis selber geschrieben. Das mit dem Joint bei hier Joe Rogan ist ja ein legendärer Auftritt. Aber es gibt offensichtlich irgendwie Anzeichen, dass es ein kleines bisschen viel wird in letzter Zeit. Und nicht nur die Auswahl der Substanzen, sondern vielleicht auch die Dosis oder die Frequenz Menschen, die Musk nahestehen, Sorgen bereiten, dass Musks Drogenkonsum seinen unternehmerischen Erfolg schädigen könnte. So der Spiegel in diesem Artikel. Würde auch den einen oder anderen Witz auf Twitter erklären, den in der letzten Zeit so gepostet hat. Naja.
Ah, Witz, okay.
Ja. Die müssten noch so ein verpflichtendes Lach-Tag dazu fügen, dass man auch weiß, ne, Chief Twit, dass man einfach weiß, wie das zu verstehen ist, finde ich. Naja, so, das war es hier mit der Promi-Klatsch-Ecke. Weiter in die anderen Gefilde.
Jo, was nehmen wir denn als nächstes?
Wenn ich runterscrolle, dann habe ich habe dieses Mal viel Politik, das ist leider einfach ein bisschen schwierig. Das eine oder andere wird euch nicht erspart bleiben, aber wir sollten mal zur Auflockerung vielleicht irgendwas anderes machen. Es kommen auch noch ein paar Sachen, noch so Fallout von diesem Korrektiv-Ding, aber das müssen wir. Sollen wir das jetzt machen? Ich schließe das noch schnell an.
Ja, also, dann haben wir es hinter uns.
Es gab ja noch so, das, deswegen sage ich, das ist so ein Thema mit ganz vielen Facetten und irgendwelchen Zusammenhängen. Wer die Berichterstattung über diese Korrektivrecherche mitbekommen hat, die hieß übrigens Geheimplan gegen Deutschland, hat vielleicht auch mitbekommen, dass das ja nicht nur Politiker waren, die da waren, sondern auch zum Teil Unternehmer. Und ein Unternehmer, der da zwar nicht war, aber mit dazu eingeladen hat, ist ein Investor oder ein Gesellschafter von sowohl Potsalat, das ist ich weiß nicht, ob die nur Bowls machen, aber so ein grünes irgendwas Food Startup.
Okay.
Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß, dass die Bowls machen. Die machen vielleicht auch noch andere Sachen. Da weiß ich nicht, ob das ein Franchise-Unternehmen ist. Da bin ich nicht sicher. Müssen wir mal gucken. Und von Hans im Glück. Hans im Glück ist so eine Burgerkette. Die sind auf jeden Fall wohl ein Franchise-Unternehmen. Das heißt, Jemand lizenziert sozusagen das Konzept und macht das lokal als eigenständiger Unternehmer. Hat zumindest der Doppelgänger Tech Talk Podcast dazu berichtet. Und natürlich, ja, wenn also dein Gesellschafter zu solchen sehr fragwürdigen Events einlädt und also auch wenn er sich davon distanziert, was da inhaltlich gesagt wurde, ne, mit dem ja, effektiv, wir deportieren die ganze ausländische Bevölkerung und machen da irgendwie so einen Ort in Afrika, wo wir die dann unterbringen. Auch wenn er sich davon distanziert hat, ja, sieht das natürlich nicht so gut aus. Die im Doppelgänger Tech Talk Podcast hat Pip auch gemeint, dass das wohl nicht das erste Mal ist, dass man da eine gewisse Nähe irgendwie erkennen könnte. Das habe ich jetzt allerdings, also da habe ich jetzt keine anderen Belege für, aber er meinte, da hätte es wohl schon mal irgendwie Fälle gegeben, wo so sowas vielleicht hätte auffallen können. Und ist natürlich die Frage, ob man sich die Investoren immer raussuchen kann. Gerade bei Hans im Glück soll er wohl 2020 eingestiegen sein. Kann also sein, dass es irgendwas mit Corona zu tun hatte und sich vielleicht die Burgerkette das nicht aussuchen konnte. Jedenfalls fand ich dann die Reaktion ganz ermunternd. Und zwar einerseits von Potsalat gibt es ein Statement, dass sie sich auf jeden Fall davon inhaltlich distanzieren und sie haben ihr Logo zumindest auf LinkedIn durch ein durchgestrichenes grünes Hakenkreuz ersetzt. Was insofern nochmal witzig war, als der Typ, der Investor, besagtes Logo automatisch halt in seinem Profil hatte. Das heißt, er hatte dann so ein durchgestrichenes grünes Hakenkreuz in seinem Profil, was ein bisschen Schmunzler produziert hat. Und umgekehrt, also zusätzlich hat sich Hans im Glück insofern distanziert, dass sie gesagt haben, sie haben irgendwie ihn als Gesellschafter, ich glaube, dass das Statement war sowas wie, er wäre als Gesellschafter zurückgetreten oder sowas. Ist die Frage, was das genau heißt, weil also trennt sich von Mitgesellschafter. Ist die Frage, weil, also ich meine, Mitgesellschafter heißt Mitinhaber vom Unternehmen. Und das, du kannst ja nicht einfach sagen so, ja, wir schmeißen dich jetzt raus. Das geht mit Geschäftsführern, aber schwierig mit den Inhabern. Offensichtlich, ja, die Tagesschau hat berichtet, um Schaden von Hans im Glück abzuwenden, habe Limmer, also, ach so, den Namen hatten wir gar nicht erwähnt. Es geht um, wie heißt denn der mit Vornamen? Hans-Christian Limmer hat angeboten, seine Gesellschafterstellung sofort aufzugeben. Dieses Angebot hat der Gesellschafterkreis angenommen. Heißt aber natürlich, dass irgendeine Art von Transaktion dafür nötig ist. Rein theoretisch kann man das sofort machen, dann brauchst du halt einen Notar, kannst die Anteile verkaufen. Das könnte sogar theoretisch sein, weiß ich nicht. Müssen wir im Handelsregister gucken, dass er nur, dass er sozusagen nur eine stille Beteiligung hat, aber das ist an der Stelle, glaube ich, nicht zu erwarten. Also ich gehe davon aus, dass da zumindest ein Notar nötig ist. Muss man also mal beobachten, was da wirklich passiert. Rein theoretisch kann das ein Notar direkt machen, wenn die einen Notar suchen und der sagt, hier, wir müssen das jetzt beurkunden, dann geht es auch sehr fix. Dann ist natürlich die Frage, dann dauert das wahrscheinlich ein paar Tage bis Wochen, bis es im Handelsregister eingetragen ist. Da muss man mal beobachten, was da weiter passiert. Naja, ich fand diese beiden Sachen ziemlich, wie gesagt, ziemlich bei allem Schrecken der eigentlichen Nachricht. Insofern halt ganz positiv, als man zumindest sieht, dass solche, ja, wie soll ich sagen, solche, die Beteiligung an solchen Netzwerken nicht ohne Konsequenzen bleibt von den glücklicherweise ja immer noch überwiegend Anständigen im Gesellschafts- und Wirtschaftsleben. Ja.
Gutes Zeichen.
Ja, ist zumindest ein positiver Aspekt an der Sache. Es gibt hier so nette Screenshots, verlinken wir euch, wo man sieht, Potsalat, also das LinkedIn-Profil von Dr. Hans-Christian Limmer, wo dann Potsalat, wo er als Gesellschafter bei Potsalat mit dem durchgestrichenen Hakenkreuz in grün zu sehen ist. Wie gesagt, das schafft es ein bisschen in die Medien. Mal sehen, was das dann heißt, was daraus folgt.
jeden Fall gutes Marketing. Pottsalat kannte ich vorher nicht.
Naja, okay, gut. Wenn du sagst, jede Publicity ist gute Publicity, aber in diesem Kontext berühmt zu werden, ist es jetzt vielleicht auch nicht.
Naja, also wenn ich jetzt rein die Reaktion sehe und das Ergebnis, ist es eigentlich ja wieder gute Publicity.
Wenn das tatsächlich natürlich, ja, also ich meine, die haben aber, also Hans im Glück hat gesagt, dass sie sich von dem als Gesellschafter getrennt haben, das hat Pottsalat nicht. Pottsalat distanziert sich, jetzt ist natürlich die Frage, Hans im Glück ist
also
mit Sicherheit, weiß ich nicht, aber ich gehe mal sehr davon aus, dass Hans im Glück sehr viel weiter ist, wenn du die Entwicklung des Unternehmens anschaust, als Pottsalat. Also Pottsalat ist wahrscheinlich eher ein Startup und Hans im Glück ist eher ein gewachsenes Franchise-Konzept, wo, glaube ich, schon sehr viel mehr Substanz da ist. Das heißt,
Moment, die haben doch einen Post gemacht auf LinkedIn vor einer Woche. Der Pottsalat-Gesellschafterkreis trennt sich mit sofortiger Wirkung von Herrn Limmer als Gesellschafter.
Haben die auch? Ah, tatsächlich. Ach, okay. Ich sehe es hier gerade.
Ja.
Das ist, den Aspekt wusste ich nicht. Okay. Ich hatte diesen Aspekt hatte ich nur für Hans im Glück gesehen. Ich sehe es jetzt. Okay, sorry. Also das heißt, die sind
sowohl distanziert als auch den Karl entfernt. Ist doch gut.
Die dafür notwendigen juristischen Vorbereitungen sind bereits angelaufen. Gut, wie gesagt, das ist jetzt keine Sache, die man ohne einen Notar zumindest innerhalb von ein, zwei Tagen, also andersrum. Wenn du einen Notar hast, dann kannst du es super schnell machen, aber den brauchst du halt erstmal. Und dann ist die Frage, ich meine, jemand, der ein bisschen größer ist, wird auch einen Notar finden, der das schnell beurkundet, aber dann muss man wahrscheinlich immer noch irgendwelche Verträge aushandeln und so, oder
ausformulieren. Wenn es nur um die Formalitäten geht, meine Güte, aber die Intention ist zumindest schon mal da. Das ist ja das Entscheidende, denke ich mal.
Ja, okay. Also wie gesagt, ich glaube, wenn sie dazu stehen, kann man natürlich noch sagen, okay, habt ihr nicht Due Diligence in dem Sinne gemacht, dass ihr euch angeschaut habt, wer bei euch investiert? Manchmal hat man aber natürlich als Startup oder als Unternehmen vielleicht nicht die richtige Wahl. Dann, also es sind Situationen denkbar, wo vielleicht gerade im Zusammenhang mit Corona und Gastronomie vielleicht auch die Wahl halt war, okay, habe ich hier einen Investor, mit dem ich vielleicht nicht ganz happy bin, oder muss ich die Mitarbeiter entlassen? Das kann natürlich alles eine schwierige Entscheidung gewesen sein.
Ich meine, ich kenne jetzt diesen Herrn Limmer nicht. Ist natürlich auch schwer zu sagen, ob das vorherzusehen war. Ne? Manchmal halten sich so Leute ja bedeckt. Ich meine, dieses Treffen da wollte ja auch mehr oder weniger heimlich sein, wenn ich das richtig verstehe.
Das war wohl schon eher so ein bisschen heimlich geplant, auch wenn die AfD sich da hinten dran. Okay, hier Weidel hat ihren Referenten, der da, oder wer war das? Irgendwie ihren Mitarbeiter entlassen. Oder die AfD sich von ihm getrennt, aber ja. Gleichzeitig haben einige Leute aus der AfD im Prinzip gesagt, wir distanzieren uns hier von gar nichts, sondern im Gegenteil, das war eigentlich gar nicht so, also so konspirativ hätte das gar nicht sein müssen. Wir kommunizieren das die ganze Zeit, was wir wollen. Ja, gibt es einschlägige Posts auf Social Media? Ich weiß natürlich nicht, ne? Also kann man jetzt schwer sagen. Ich weiß auch nicht, wie gut sich das rekonstruieren lässt, was man vorher wissen konnte. Und
deswegen wäre ich da so ein bisschen vorsichtig, damit die anderen Leute da, ich sag's mal, zu verurteilen dafür. Das weiß man nicht.
Ja.
Im Zweifel für die Unwissenden oder so.
Richtig. Aber wenn ihr mal ein Startup habt, dann schaut euch
eure Investoren an. Ob euer Gesellschafter mit der Hakenkreuzflagge durch die Innenstadt gelaufen ist.
Gut, das ist ja vielleicht noch nicht mal, aber ja, nee, das ist ja wahrscheinlich nicht, aber zumindest sollte man nein, nicht, dass wir hier irgendwie Fong 1 Joke her. Nee, aber Due Diligence, also das heißt sozusagen die Überprüfung der Beteiligten sollte nicht nur in die eine Richtung, sondern auch in die andere Richtung stattfinden, einfach als guter Hinweis zu mitnehmen.
Jo.
Naja. 13.01.2020 war das schon. Burgerbrater Hans im Glück steht zum Verkauf. Das heißt, mutmaßlich hat Corona da noch gar nicht einen Effekt gehabt. Interessant.
Ja, ich glaube, die hatten schon länger so ein bisschen Schwierigkeiten. Also irgendwie diese ganzen Franchises hängen doch schon seit ein paar Jahren in den Seilen. Wenn die so weitermachen, gibt es nur noch McDonald's.
Die sind ja schließlich einer der erfolgreichsten Immobilienkonzerne, die auch noch hin und wieder Burgerbratereien betreiben.
Verrückt.
Also Corona war es wohl offensichtlich nicht. Aber ich meine, gut, man kann auch ein Franchise-System unabhängig von Corona in die Krise führen. Man
kann auch ohne Corona pleite gehen, wer hätte das gedacht?
Korrekt, korrekt.
Schon doof, ne?
Okay, dann ist aber allerdings hier jetzt auch die Situation eine andere gewesen. Aber das sieht dann halt auch eher nach so einer Art Notverkauf aus, als dass man jetzt sagt, so, wir sind so ein krass erfolgreiches Unternehmen und ja, können hier vor lauter Geld, wissen wir nicht, wo wir das hinstecken können. Naja, 2010 gegründet. Okay, also es war nicht Corona, aber es war trotzdem Schwierigkeiten. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, dann haben wir dieses Thema, glaube ich, abschließend behandelt. Erstmal.
Jo. Was machen wir als nächstes? Es gibt so viele verrückte Sachen.
Haben wir große Themen? Weil sonst könnten wir natürlich sagen. Alles,
wir haben so Themen, das ist nämlich auch gerade mein Problem. Man könnte da so eine Kurznachricht draus machen oder man könnte sie mehrere Stunden lang diskutieren. Es sind halt so diese Sachen passiert. Deswegen habe ich auch so gerade ein bisschen Schwierigkeiten mit der Auswahl.
Weil sonst können wir ja sagen, okay, wir machen jetzt kurz die Rubriken und dann erschlagen wir alles andere mit Kurznews.
Gucken wir einfach, was passiert. Ja, dann probieren wir das mal aus. Mal gucken, was kommt.
Dann gucken wir mal, was kommt.
Ja.
Wobei, wenn ich jetzt wieder anfange, du machst ja immer zwei Sachen, dann ist das wieder unausgewogen. Fang du mal mit irgendwas an.
Komm, nehmen wir mal den was ganz Munteres hier, um das ein bisschen aufzubrechen. Den Account der Folge ist ein Musiker, der hauptsächlich, glaube ich, YouTube macht, also YouTube Shorts und reguläre Videos. Der Typ nennt sich 66 Samus, ist hauptsächlich Drummer. Fokus auf, ja, ich glaube, irgendwie hauptsächlich Heavy Metal und rockige Sachen. Und der Typ ist einfach ein bisschen durch, aber irgendwie gut, aber halt durch. Und ja, schaut es einfach mal an, der sieht auch, ich finde, äußerst sympathisch aus. Wenn ihr es seht, ihr wisst, was ich meine. Ja, 66 Samus. Er ist gut. Glaube ich. Und verrückt. Und durch.
Und so, drüber.
Komm, mach den Podcast.
Und nebendran. Der Podcast. Ich habe ja eigentlich den Vorsatz, möglichst wenig öffentlich-rechtliche Podcasts zu empfehlen. Nicht, weil ich was gegen öffentlich-rechtlich habe, sondern einfach, weil ich sage, die haben genug Distribution, wir sollten unabhängige Kanäle empfehlen. Aber.
Tja.
Ja, manchmal passiert das halt, ne, umgekehrt, wenn ihr geilen Content habt oder krasse Leute seid oder irgendwas, dann macht doch euren eigenen Podcast, ne? Dann müsst ihr doch nicht hier bei der AfD, Entschuldigung.
Alter, ernsthaft?
Das war ein überhaupt nicht freudscher Versprechen, das tut mir leid. Das hat nun wirklich wenig miteinander zu tun.
Eher das Gegenteil.
Dann wollt ihr doch nicht bei ARD oder ZDF oder hier Deutschlandradio oder sowas unterschlüpfen, dann wollt ihr doch euer eigenes Ding machen. Egal, also.
Pecunia non olet.
Weiß ich nicht, ich kann kein Griechisch. Also, Schreiben und Schreddern ist Thema. Eher Schreiben, aber Schreddern scheint auch Teil des Prozesses zu sein. Wir kennen ja alle das Känguru, denke ich, ne? Also das kommunistische Känguru. Das der Mitbewohner von Marc-Uwe Kling ist oder war. Ich weiß nicht, ich glaube, es könnte sein, dass er ausgezogen ist. Kennen wir aus
diesem Kinofilm.
Genau. Kommunistische Känguru. Anyway. Marc-Uwe Kling, also bekannt als Kabarettist, als Comedian, als Poetry Slammer, als Autor, bekannt aus den Känguru-Chroniken, bekannt aus jetzt mit hier, ne? Quality Land. Ich glaube, das gibt inzwischen schon zwei Teile davon, meine ich.
Mindestens.
Das ist im Prinzip so eine etwas humoristische, dystopische Sci-Fi-Romanserie. Sehr, sehr empfehlenswert, glaube ich. Ja. War übrigens auch auf dem Chaos Communication Kongress mit als Lesung, fand ich total cool. Ich war zwar nicht da, weil es überfüllt war, aber ich fand es cool, dass das da stattfand.
Auf diesem auch, der war doch beim letzten schon mal.
Also beim letzten, jetzt dieses Mal weiß ich nicht, aber beim ersten Buch war er da. Jetzt habe ich es nicht verfolgt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja.
Das wäre mir neu. Genau, der war 36C3 müsste das dann gewesen sein. Sag einfach ja.
Wahrscheinlich, kann sein. Anyway, der hat einen Podcast, wie gesagt, Schreiben und Schreddern, da geht es um den Kreativprozess. Und zwar, ja, mit Leuten, die halt kreative Sachen machen. Ich habe die Folge 5 und 4 gehört. Folge 4 ist Marc-Uwe Kling trifft Sarah Bosetti und Thorsten Sträter. Sehr witzig. Ah. Sehr, sehr, sehr witzig. Die sollte man, glaube ich, alle kennen. Und auch, ne, wie gesagt, da geht es immer auch um die Hintergründe, so was, wie funktioniert das, was die tun? Wie kamen die dahin? Solche Sachen. Es gibt auch die Folge 3 ist Ralf Rute, das ist auf jeden Fall auf meiner Playliste. Dann gibt's noch Horst Evers, Dota Kehr, sagt mir gar nichts. Und Tom Hillenbrand, der sagt mir nichts, aber der ist offensichtlich Sci-Fi-Autor. Drohnenland, Hologrammatica und Cube kenne ich alle nicht. Wie gesagt, den Autor kenne ich nicht, aber das fand ich auch über den Prozess, so als Sci-Fi-Autor, ne, da sind ja, die haben ja an der Stelle einen thematischen Overlap. Fand ich super interessant. Folge 6 ist jetzt raus. Das ist ein Podcast mit Staffeln, finde ich ja immer ein bisschen quatschig, vor allem wenn es nur 6 sind, aber okay. Andreas Steinhöfel schreibt offensichtlich Kinderbücher, kenne ich nicht, aber gut. Auch von den beiden Folgen und Marc-Uwe Kling sowieso, sehr cooler Typ und die Sachen, die ich von ihm gehört habe aus dieser Reihe, sind absolut empfehlenswert, also hört euch das auf jeden Fall an, am besten auch alle Folgen und empfehlt das weiter, wenn ihr es gut fandet oder schreibt uns, wie gut ihr diese Empfehlung fandet. Ne? Immer handverlesen für euch. Wir geben uns die Mühe.
Ja. Jo. Webklassiker, diesmal was ganz Spezielles. Sehr viel Layers. Oh, passt auch zum unfreiwilligen Thema dieser Folge.
Wieso, hat das was mit Rassismus zu tun oder was?
Indirekt, komme ich gleich zu. In erster Linie nicht. Also drehen wir nochmal zurück. Also, wie spricht man jetzt eigentlich? Habbo? Habbo Hotel?
Ich würde Habbo Hotel sagen, ja.
Sagen wir mal Habbo Hotel. Wenn ich mich gerade blamiere, lasst es mich bitte wenigstens wissen. Eine virtuelle Welt mit Chatrooms. Eigentlich so, könnte man schon fast sagen, so ein Vorläufer gedanklich von Second Life. Aber das ist wahrscheinlich auch die dümmste Erklärung, die ich jetzt liefern konnte.
Naja, ist vor allem auch für Kinder und Jugendliche. Das ist ja nochmal ein
Spezialaspekt
davon.
Also ich habe das selber, es ist toll, immer einen Klassiker zu präsentieren, den man selber gar nicht genutzt hat, aber über den man so viel gelesen hat, weil es irgendwie dann so ein Meme auch indirekt ist. Man läuft irgendwie durch so eine isometrische, ich wollte gerade sagen Retro-Grafikwelt, aber das ist ja schon so alt, das war damals aktuell. Ne? Ja, gibt es irgendwie seit 2001 oder so. Ja, latscht da in dieser Welt rum, unterhält sich mit anderen Spielern und macht so Minigames. Und das ist halt so alt, dass das mehrere Wellen von Technologieveränderungen miterlebt hat und ganz wilde Trollaktionen. Und mittlerweile gibt es da, wer hätte es gedacht, auch irgendwie NFT-Credits und so ein Scheiß. Also die haben alles Mögliche auch mitgenommen. Mhm. Hat eine virtuelle Währung und Rollenspielelemente und hast du nicht gesehen. Also das scheint irgendwie ganz schön fett zu sein. Vielleicht muss man das echt mal ausprobieren. Aufmerksam geworden bin ich auf Habbo Hotel damals, Opa erzählt vom Krieg wieder, ich weiß, im Jahre 2008 ungefähr, weil zu der Zeit ich 4chan sehr stark beobachtet habe. Das war auch damals halt, das war auch sozusagen die Blütezeit, wo sich das gelohnt hat, das zu beobachten. Da gab es nämlich ganz viele Habbo Hotel Screenshots, wo die weil der Kram geradet wurde und zwar auf eine ziemlich faszinierend bescheuerte Art. Anscheinend von einer Gruppe, die zu der Zeit dann sich oder kurz vorher auf Second Life gegründet hat und jetzt wird es ein bisschen eklig, die Patriotic Negras. Das sind irgendwie so Trolle, die versuchen, der Slogan war Ruining Second Life since 2006. Mhm. Und denen war es halt nicht gut genug, also Second Life madig zu machen. Sind dann rübergeschwappt auch zu Habbo Hotel. Oder hier geht es jetzt so ein bisschen durcheinander, was ich hier so lese. Kann sogar sein, dass sie sich zuerst auf Habbo Hotel gefunden haben und dann auf Second Life rüber sind und sich da umbenannt haben. Also es ist, Egal, also dieser Dunstkreis entweder hat sich halt auf Harbor Hotel eine ganze Zeit lang daneben benommen und massive Probleme da verursacht. Also klassisches Meme, was sie da gebracht haben, Pools closed because of AIDS. Und da haben sie sich halt Avatare da gebastelt mit Hautfarbe schwarz, Afro und diese Armani-Suits. Die sahen also halbwegs uniform aus und haben sich dann halt vor die Eingänge der virtuellen Pools gestellt, sodass die virtuellen, also dass die anderen Habos, heißen so die Mitspieler, keine Ahnung, nicht mehr die Pools benutzen konnten, also völlig random. Oder haben sich halt in Hakenkreuzformationen aufgestellt und lauter so Sachen. Ja, also so richtig sich überlegt, okay, wie kann man in dieser freundlichen Umgebung maximal anstößig sein?
Ich dachte, waren nicht die Leute, die die Pools blockiert haben, war das nicht aus Protest gegen, also zumindest auf You Know Your Meme heißt es, dass die den oder einigen Mods, also Moderatoren von dem Spiel vorgeworfen wurde, Social Profiling gegenüber farbigen Avataren zu betreiben und es deswegen als Blockade diese Aktion gegeben hätte, gerade dagegen?
Ja, es ist so ein bisschen schwer. Also die Sachen, die ich dazu finde, widersprechen sich zum Teil. Also zum Beispiel Wikipedia stellt es halt eher ein bisschen anders dar. Zumindest gerade der englische Artikel, den ich habe. Ja, Know Your Meme hat halt diese Variante davon. Habe ich damals auch gelesen, aber ich muss ehrlich sagen, es ist mir nicht ganz klar. Ich bin mir da nicht sicher. Weil eben, wie gesagt, die Erklärungen dazu sich widersprechen. Ja, also diese Gruppe sind eigentlich, wenn das die tatsächlich sind, die dann auch bei Second Life dann weitergemacht haben, dann sind es hauptsächlich Griefer, die einfach nur so, weil sie Bock drauf haben, aufgrund der Schadenfreude oder wie es da hieß, for the lulz oder zum Wohle der Schadenfreude, einfach nur Leuten das Spiel madig gemacht haben sozusagen. Ist auf jeden Fall ein wildes Phänomen und das hat halt Jahre später sind da noch Screenshots so entstanden und das ist immer wieder auf andere Plattformen so ein bisschen rübergeschwappt, aber halt nicht ansatzweise so ausgeprägt. Ja. Also komplettes Phänomen, das Ganze, inklusive halt dieser Geschichte.
Okay, das ist übertrieben weird.
Ah ja, okay. Ne, okay. Der Wikipedia-Artikel zu Harbor Hotel wiederum hat mehr so die Variante, dass es aus Protest war gegen rassistisches Benehmen der Moderatoren.
Ha. Irgendwie widersprechen sich da diese beiden Wikipedia-Artikel, aber dieser über...
Das ist ja witzig.
Ist schräg. Na gut. Ich glaube, wir können das jetzt live nicht aufklären. Vielleicht kann man da nochmal Sekundärliteratur zu befragen. Aber
so drüber nachdenke, also die Variante mit dem Protest klingt auch ein bisschen plausibler, aber da es aus dem 4chan-Dunstkreis ist, die machen halt gerne dieses Spielchen, deswegen bin ich da so vorsichtig, dass sie die rechtsradikalen Aktionen, die sie durchziehen, halt ganz komisch rechtfertigen und halt in Licht stellen, das einen verwirrt.
Ja, die Sache ist aber natürlich, aus demselben Dunstkreis kommt ja auch Anonymous und die sind ja jetzt nicht rechts eigentlich, sondern eher tendenziell im Gegenteil, oder?
Ja, Anonymous ist alles Mögliche, das ist ja das Dumme daran. Also aber wenn du jetzt
tendenziell
Bock hast, irgendwas Verrücktes zu machen, dann holst du dir so eine Maske, machst irgendwas Dummes, sagst, we are anonymous, als wäre das jetzt irgendwie, als würde es dazugehören.
Das ist klar, aber als die so ein bisschen als Bewegung irgendwie groß waren, hatte man schon den Eindruck, dass sie so ein bisschen sich für, weiß ich nicht, für die schwächeren Seiten, wo auch immer, eingesetzt haben.
Ja, wobei 4chan hat mehrere Boards, die auch dann teilweise gegeneinander gehen und da gibt es ja zum Beispiel dieses Board Politically Incorrect. Und da ist halt unerwarteterweise, völlig überraschend, auch ein Haufen Nazi-Kram entstanden. Teilweise aber auch wieder ironisch, um dann darauf wieder einzusetzen. Also es ist unfassbar schwer, den Überblick zu behalten. Und das ist ja auch die Absicht, die da verfolgen. Das ist halt typisch zu anonyme Internetnutzer.
Ja.
Also Leute, die halt mit diese Anonymität missbrauchen, die tun dann halt sowas. Na, auch es gab ja diese Story zum Beispiel mit diesem, dass diese Geste mit diesem, wie heißt das, also diesen Daumen und Zeigefinger zusammen machen zu einem Ring, das ist also das Okay-Symbol, um zu münzen, dass das jetzt White Power heißt. Das war ja auch so ein 4chan-Ding, das vor nicht allzu langer Zeit entstanden ist und das so eine Zeit lang dann von den Medien so wirklich aufgegriffen wurde und das war dann auf einmal, hat nicht ganz wilde Verschwörungstheorien, wer jetzt Neonazi ist und so. Nazi, es gibt
kompliziert.
Ist egal. Ja, und die machen es halt mit Absicht schwer nachvollziehbar. Das ist halt der Witz dahinter.
Es, ja, gut, ich meine, das ist ja auch nicht eine einheitliche Szene von Leuten. Das macht es wahrscheinlich zusätzlich schwierig.
Genau, also das hat, ist halt auf mehrere Ebenen schwer nachzuvollziehen und deswegen bin ich immer extrem vorsichtig, so Sachen aus dem 4chan-Umfeld und auch 7chan und 2chan und wie sie alle heißen, die haben ja diese Ideen übernommen, das klar einzuschätzen. Da muss man immer so ein bisschen distanzieren und sagen, ja, es könnte so sein, vielleicht.
Dann braucht man einen Weblotsen. Gut, dass ihr uns habt.
Genau, dafür sind wir hier. Stets zu
die App-Store-Version von Habbo Hotel. Also was ich sau interessant fand, ne, in der Vorrecherche, wir kannten das natürlich schon damals, also ich habe es auch nie gespielt, aber diese Pool-Aktion und sowas und immer mal wieder Referenzen dazu kriegt, kennt man natürlich. Aber offensichtlich hatte das zum Beispiel nochmal eine kleine Aufmerksamkeits- und Anmeldepeak während Corona 2020 und dass es davon eine App gibt auf dem iPhone oder iPad sogar, entwickelt für iPad, war mir zum Beispiel auch nicht bewusst. Er hatte jetzt nicht die besten Bewertungen, aber irgendwie abgefahren. Hätte ich nicht mit gerechnet. Das ist auch noch ein finnisches Produkt. Irgendwie, Finnland ist zwar keine unbekannte Nationalität für so Browser und vor allem Mobile-Spiele, aber es ist trotzdem ein bisschen überraschend, finde ich. Hätte ich nicht dort verortet, muss ich sagen.
Oh, vielleicht spricht man es ja doch Habbo.
Kann sein.
Nicht Habbo? Weil es vielleicht finnisch ist, der Name.
Ja, gut möglich. Ist von der Sulake Corporation OY. Keine Ahnung. Mein Finnisch ist nicht existent. Jo. Oh Mann. Kompliziert. Damals.
Ja.
So. Dann sind wir jetzt bei den Kurzmeldungen, oder? Habe ich was? Nee, wir haben alle.
Gucken wir mal, ob wir die wirklich kurz kriegen. Wir versuchen es mal.
Naja, also die Meldungen an sich sind kurz. Das heißt ja nicht, dass die Rubrik kurz ist.
Ah ja, okay. Ich mag diese Auslegung.
Eben, ich auch. Außerdem ist das hier immer noch unser Podcast.
So sieht's aus.
Ich habe ganz kurz eine Service-Note noch vielleicht, wenn wir hier noch so ein bisschen in den Rubriken hängen. Und zwar sozusagen eine Community-Einreichung. Zumindest als Rechercheanregung. Du kennst doch bestimmt so E-Mails, wo unten dran steht, irgendwie, dass wenn sie diese, also diese E-Mail ist vertraulich und wenn sie diese E-Mail erreicht, obwohl sie nicht der Adressat sind, dann haben sie sich einmal irgendwie mit Desinfektionsmittel abzuspülen, diese E-Mail zu vergessen, zu löschen und wenn sie jemals dann daran wieder denken, werden wir sie zu Tode verklagen. Das kennt man ja.
Sauklug, dass das unten steht, wenn man es eh schon gelesen hat.
Das ist übrigens Teil des Problems, ja. Da kam sozusagen die Frage rein, ja, was heißt denn das? Warum steht denn das da? Und heißt das irgendwas? Und wenn ich jetzt das gelesen habe und ich weiß gar nicht, vielleicht bin ich ja nicht der Adressat, ne? Weiß ich ja nicht, zumindest nicht, solange ich die Mail nicht gelesen habe, was werde ich jetzt verklagt? Turns out, nee, weil... Das ist so ein bisschen wie diese, kennt man auch so ganz oft, wenn man sich von irgendwie das Amtsgericht Dingsbumshausen hat entschieden, wenn man sich von links nicht distanziert, dann ist man dafür haftbar, deswegen distanziere ich mich von allen links. So in diesem Sinne stand das früher ganz oft auf irgendwelchen Webseiten, im Impressum oder wo auch immer. War auch Quatsch. Das hier ist so eine ähnliche Art von Voodoo, also so ein Rechtsvoodoo, zumindest nach Einschätzung der IHK Nürnberg, was ich dazu gefunden habe. Also ich bin jetzt selber, das ist keine Rechtsberatung, selbstverständlich, aber die Einschätzung der IHK Nürnberg, wo ich jetzt annehme, dass die vielleicht einen Rechtsberater hatten, als sie das abgefasst haben, die sagen so, ja, also nee, das ist halt eher Quatsch, das hat keinerlei Wirkung. Man könnte allenfalls davon ausgehen, dass das sowas wie AGB sind, aber dann sind die halt nicht gültig, wenn die da unten drunter stehen, wo du die ganze Sache gelesen hast. Das ist also im Wesentlichen Kokolores. Aber... es ist auch nicht so klar, warum Leute das dranhängen. Vielleicht, weil sich manche denken, so andere machen es auch. Oder weil sich jemand denkt, naja, vielleicht hält es irgendjemanden davon ab, es zu benutzen, wenn er es gelesen hat oder es nicht hätte haben sollen. Aber im Wesentlichen hat das keinerlei rechtliche oder sonstige Bedeutung. Schreiben irgendwie ganz viele Firmen gerne dran, auch öffentliche Stellen offensichtlich. Also ich habe das also sowohl von Firmen als auch offensichtlich von also ne, die Einreichung, da ging es um eine öffentliche Stelle. Ich weiß nicht, glaube ich, ne. Irgendeine öffentliche Stelle, ich weiß nicht mehr, Behörde oder irgendeine in öffentlicher Hand befindliche Unternehmung, die es ja tendenziell vielleicht ne, so komisches Rechtsvoodoo nicht einsetzen sollten, aber gut. Nur so als Service-Announcement, also wir verlinken den Artikel, wenn ihr euch da näher mit befassen wollt, aber das ist Das ist halt so eine Art rechtliches, wie soll ich sagen, rechtliche Geisterbeschwörung. Lasst euch nicht irritieren. Ne? Das heißt natürlich nicht, dass da nicht, also Vertraulichkeit privater Kommunikation kann euch möglicherweise trotzdem noch davon abhalten, das in irgendeiner Form in die Druckerpresse zu werfen, wenn ihr irgendeine habt, aber jetzt diese konkrete Rechtsbelehrung hat jetzt jedenfalls keine Änderung zur Folge, die nicht sonst eh rechtlich geboten wäre. So.
Jo. Passend zu komischen rechtlichen Dingen. Es gab ja vor, ist glaube ich schon etwas länger her, dass einer verklagt wurde. Und zwar ist es ein Programmierer, der bei Modern Solutions festgestellt hat, oh, die haben eine Sicherheitslücke. Und dann wurde er wohl angezeigt. Ja, und der wurde halt jetzt 17. Januar, also auf Zeitpunkt der Aufnahme vorgestern, verknackt vom Amtsgericht Jülich. Die sind halt der Meinung, das verstößt gegen den Hacker-Paragraphen, weil er hat ja Zugriffssoftware verwendet. Und jetzt denkt ihr euch, ja, jetzt guckt ihr wahrscheinlich schon eure Liste durch in der Kali Linux Distro, so, welches der Tools wird es dann gewesen sein? Ja, richtig krasses Zeug. Also das eine war ein Texteditor und das andere war PHP MyAdmin. Ja, also extrem heftig die Hacker-Tools. Müsst ihr euch also warm anziehen, wenn ihr eins dieser beiden Tools verwendet, weil ganz klar, ja, ihr wisst jetzt, wofür das gut ist. Na, es war also wirklich so, der hat da nicht, ich habe so mein Problem damit, dass sowas als Hacken bezeichnet wird, weil eigentlich hat er nur, ja, einfach mal in Verbindung hergestellt und geguckt, was da so gibt.
Ja, PHP MyAdmin ist ein Standard-Administrationstool für Leute, die eine Datenbank betreiben.
Ja, oder halt, ich weiß jetzt nicht, wie er an diese Exe-Datei gekommen ist, die MS Connect-Exe, aber die hat er halt im Texteditor aufgemacht und da war halt das Datenbank-Passwort im Klartext drin. Na, also da hätte ich jetzt, also meine Laien-Jura-Auslegung wäre jetzt okay, wenn ein Passwort im Klartext vorliegt und ich kann eine Software nehmen, die weit verbreitet ist und die auch die im Wesentlichen hauptsächlich legitime Anwendungszwecke hat. Das ist jetzt eigentlich nicht der Scope von Hacker-Paragraph, wo es dann heißt, ja, man hat einen wirksamen Schutzumgang und sowas, weil, naja, wenn ich jemandem Haustürschlüssel in die Hand drücke und der geht dann rein in das Haus, das ist ja jetzt auch kein Einbruch. In dem Sinne, naja, was weiß ich von Jura, anscheinend wissen die das besser als ich. Ich kritisiere dieses Urteil, das ist so nicht in Ordnung und ich hoffe, dass da in nächster Instanz was anderes bei rauskommt und zumindest eine Begründung, die nachvollziehbar ist, weil diese Begründung hier, da ist ja wohl mal nein. Absolut, einfach nein. Ja, das ist natürlich ein Skandal, weil genau sowas ist eben problematisch für Leute, die ernsthaft auch mal irgendwelche Systeme abklopfen, um eben die Sicherheit zu verbessern. Ja, auch die echten Hacker-Tools nutzt man ja nicht nur, um irgendwo einzubrechen und alles zu klauen, sozusagen virtuell, sondern auch erstmal, um zu gucken, ob das möglich ist. Ne? Pentesting und so weiter muss legal sein und rechtlich sicher. Sonst wird die Software halt eben nur von den Leuten benutzt, von denen wir nicht wollen, dass sie überhaupt einen Computer benutzen. Naja.
Ich habe hier noch so einen Hintergrundartikel, Blogartikel. Also das war damals schon eine größere Sache. Es ging nämlich um Kundendaten von, also Bestellungen, Adressen und auch Kontodaten, laut dem Spiegelartikel hier von 2021. Online-Marktplätze wie Otto, Check24 oder Kaufland, die halt diesen Dienstleister nutzen oder genutzt haben, wahrscheinlich nutzen ihn noch. Und hier gibt's einen Blogartikel, der sagt, der hätte wahrscheinlich noch nicht mal ein Security Researcher, sondern der hätte irgendwie das aufsetzen sollen für einen Kunden, die das zu nutzen. Und dabei wäre ihm das wohl aufgefallen.
Ja, also der hat sich das einfach nur angeguckt. Hey, was ist denn das? Was ist denn da los? Und dann gesehen, dass er auf viel zu viele Sachen Zugriff hat, auf die er gar nicht Zugriff hätte haben sollen.
Ist ein bisschen, weiß ich nicht. Vielleicht als solltest du, keine Ahnung, irgendwo putzen und dann stellst du fest, dass du den Generalschlüssel für den, also du musst in der Bank putzen, stellst fest, dass du einen Safe-Schlüssel hast und dann sagst du das jemandem, dass das irgendwie eine schlechte Idee ist und dann wirst du irgendwie verklagt, weil du den Safe-Schlüssel ja in ein Schlüssel-ETV getan hast und das ist ja ein schlimmes
Knackwerkzeug. Weil du es ausprobiert hast.
Ja, okay, stimmt. Weil du es ausprobiert hast, um das zu merken. Und weil du ein Schlüsseletui verwendet hast, was ein schlimmes Dieb, also Schlüssel, Schloss. Ja, genau. Also ungefähr so muss man sich das vorstellen. Also man muss fast sagen, der Aufschrei der IT-Security-Branche ist fast ein bisschen klein. Oder kriege ich das noch nicht mit? Ich weiß nicht. Also es ist sehr...
Doch, ich... Ja gut, die IT-Security-Branche... Also ich würde eher sagen, also die Hobbyisten und die Blogger, die haben es jetzt, werden es jetzt nach und nach alle haben, nehme ich mal an.
Also Lilith Wittmann zum Beispiel hat sich dazu schon geäußert.
Fefe sowieso.
Macht Sinn. Trotzdem so, irgendwie.
Ja. Mal abwarten. Die sitzen wahrscheinlich alle noch in Schockstarre und gucken, worauf sie so in den letzten Wochen zugegriffen haben.
Ja. Lilith Wittmann kommentiert, heute wurde im Fall Modern Solutions geurteilt und mit den 50-Tage-Sätzen, ich glaube, das sind, wie viel waren das? 3.000 Euro oder sowas? 5.000? Das steht ja, irgendwo. Genau.
Das mit den 3.000 Euro liegt halt daran, dass zu der Zeit, als er verklagt wurde, hat er noch nicht besonders viel verdient. Es ist jetzt für ihn nicht besonders viel, also der wird drüber wegkommen. Aber hier geht es ums Prinzip, weil ja, Deutschland hat ja eigentlich nicht das System mit den Präzedenzfällen, aber de facto halt irgendwie doch.
Naja, ja, das fand ich nämlich ganz interessant. Also irgendwie erschien mir der Wert jetzt für jemanden, der solche Sachen einrichtet, erstaunlich günstig. Aber okay, ja, dann passt das natürlich vielleicht wieder. Mit den 50-Tagessätzen wollte der Richter der Welt vermutlich mitteilen, dass Anonymous Full Disclosure die bessere Wahl ist. Was sie damit meint, ist, wenn ihr eine Sicherheitslücke oder wenn jemand eine Sicherheitslücke findet, einfach anonym alle Details ins Internet zu stellen, um einfach mal zu gucken, was dann passiert. Das scheint die Botschaft zu sein, die das Gericht hier senden möchte, jedenfalls in dieser Interpretation.
Der ernsthafte Tipp dazu, wenn ihr so das Problem habt, ihr habt da sowas gefunden und möchtet das mitteilen, holt euch erstmal Hilfe, die dafür sorgt, dass ihr nicht unrechtmäßig verknackt werdet. Also vielleicht beim CCC fragen zum Beispiel.
Die können das da weiterhelfen. Das wäre tatsächlich auch meine erste Idee gewesen, einfach mal den CCC zu fragen, weil die es im Zweifel wahrscheinlich mit am besten wissen.
Ja, die sollten tatsächlich in der Lage sein oder sind es auch, dafür zu sorgen, dass man eben nicht unnötig rechtliche Schwierigkeiten bekommt, sondern eben das erreicht, was man erreichen will, nämlich im Endeffekt IT-Sicherheit verbessern.
Ich meine, die logische Schlussfolgerung daraus ist, dass man einfach nichts tut.
Nee, ich kann mir jetzt vorstellen, dass es durchaus Leute gibt, die ihren Antrieb nicht verloren haben, aber wenn die dann in dieser Situation sind, dass sie tatsächlich genau das machen, was du eben gesagt hast, so, warte mal, wenn ich jetzt da anrufe und denen das sage, bin ich vielleicht im Knast. Aber hier diese tolle Dark-Website, da kriege ich auch noch Geld dafür.
Man muss sagen, also ich meine, es hat nie jemand behauptet, dass der Hacker-Paragraf, der da dem zugrunde liegt, eine gute Idee gewesen wäre. Im Gegenteil, falls ihr da in die Berichterstattung zurückgeht, dann findet ihr, dass genau vor solchen Szenarien gewarnt wurde, dass es also sicherlich nicht irgendjemandem dienlich ist, wenn man Leute kriminalisiert, die Sicherheitslücken melden. Also das ist wirklich so die dümmste Idee, die man haben kann. Deswegen will auch die aktuelle Regierung das tatsächlich reformieren. Genauso wie diese Sache, weshalb es jetzt schon wieder Backlash gibt, die wollen diese Kinderporno-Besitzgeschichte entschärfen. Hatten wir auch schon mal darüber berichtet, dass das die Vorgängerregierung, getrieben von einer Kampagne der Bild-Zeitung, so verschärft hat, dass es genau dieselbe Klasse von Problemen gibt, nämlich dass bei der Meldung von Material, was zum Beispiel in der Klasse rumgereicht würde, sich, wenn ich das richtig verstehe, Lehrkräfte und Eltern, also das heißt, die Leute, die an der Stelle das jemandem melden könnten, weil Kinder kannst du jetzt nicht erwarten, dass jetzt ein 12-Jähriger da zur Polizei geht alleine, die sich gegebenenfalls strafbar machen und diese Verfahren noch nicht mal ohne weiteres eingestellt werden können, weil da halt die Mindeststrafe irgendwie so hoch ist, dass das nicht möglich ist. Also das heißt, haben auch alle Juristen gesagt, das ist eine wirklich sehr dumme Idee. Das hat natürlich die CDU damals nicht davon abgehalten, sie trotzdem umzusetzen. Und was ich halt erschreckend finde, ist, dass jetzt Marco Buschmann, der da die richtige Initiative ergriffen hat, nämlich einfach zu sagen, okay, das ist ein juristisch völlig bescheuerter Ansatz, dass der jetzt trotzdem Gegenwind bekommt, muss ich sagen, ist immer wieder sehr erschreckend und zeigt, dass nicht nur die IT-Sicherheit, sondern auch die Juristerei Probleme mit Leuten hat, die sich für Fachleute halten und keine sind.
Ja. Währenddessen auf der kriminellen Seite die Leute sich einfach überlegen, okay, vielleicht ein bisschen mehr auf die OPSEC achten und dann wird der Rechner, den ich hier benutze, halt voll verschlüsselt, dass man hinterher nicht mehr nachvollziehen kann, welche Programmchen ich dann da drauf installiert habe, selbst wenn mir das Ding jetzt direkt beschlagnahmt wird. Und den Traffic noch ein bisschen besser obfuscaten, dann habt ihr noch viel mehr Spaß bei der Fahndung. Ja, also Man kann eben diese Beweise ziemlich leicht verschleiern, währenddessen die Leute, die es ethisch korrekt betreiben wollen, das nicht tun, weil sie haben ja kein Unrechtsbewusstsein. Ne? Warum soll ich den Rechner da super voll verschlüsseln und diesen Aufwand betreiben, wenn ich doch einfach hier einfach nur programmieren will, ob ich mal gucken will. Was soll denn das? Ich habe doch nichts zu verbergen, ich mache ja nichts falsch. Vielleicht einfach immer alles voll verschlüsseln und obfuscaten.
Generell eine gute Empfehlung, ja, auf jeden Fall. Wirklich schwierig. Also, ne, Populismus ist wirklich kein guter Ratgeber für politische Entscheidungen.
Tja.
Wer hätte es gedacht?
Das ist wahr.
Wir hätten das letztes Mal schon berichten sollen.
Oha.
Wir haben es nicht getan. Tetris ist durchgespielt.
Ah, ja.
Ich dachte, das ist einfach so eine coole News, dass wir das jetzt noch bringen müssen, auch wenn es schon zur letzten Sendung passiert war. Ein 13-Jähriger aus England hat Tetris durchgespielt. Durchgespielt heißt an der Stelle so lange gespielt, bis das Spiel hängen bleibt, weil es nicht mehr weitergeht.
Ja. Dass das passiert, weiß man durch Tool-Assisted Speedruns.
Jo, also.
Das hat halt bisher nur kein Mensch geschafft.
Genau. Man hat das mit Hilfsmitteln schon hingekriegt, aber eben noch nicht ohne. Und er ist der erste Mensch, der das hinkriegt. Und man hätte nicht gedacht, dass es geht.
Ja.
Und es gibt, ich weiß nicht, ob das live war oder YouTube-Video. Wahrscheinlich war es sogar live, so wie das aussah.
Es sah nach einem Stream aus,
ja. Ja, genau. Da sieht man, wie er dann selber total ungläubig sich drüber freut und so gar nicht checkt, dass er diesen Punkt erreicht hat, was halt wahrscheinlich wirklich noch niemand erreicht hatte vorher.
Es ist halt weird, so dieser Moment, da bleibt einfach fucking Tetris einfach hängen.
Ja. Hey,
was ist los? Computer kaputt. Und dann guckst du da auf den Score und so 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Oh, ach so.
Tja.
Ja.
Was?
Ist irgendwie, genau, ich glaube, der technische Hintergrund war irgendwie, dass dann so ein Integer überläuft, der mitzählt, in welchem Level man jetzt ist, weil das ja alle 10 Level oder so das Farbschema ändert.
Mhm.
Und irgendwann ist dieser Wert halt, in welchem Level du bist, so hoch, dass der halt überläuft und Buffer-Overflow oder sowas erzeugt. Oder ein Wert, der dann an der Stelle nicht funktioniert, und dann ist die Spiellogik einfach am Arsch und bleibt dann stecken. Irgendwie sowas war das.
Entschuldigung, es war jemand in den USA, in Oklahoma, nicht aus UK.
Oh, USA, ups.
Ich dachte irgendwie, es wäre UK gewesen. Ja,
hätte ich jetzt auch gedacht.
Komisch, durcheinander gekommen.
Sorry, Mr. Oklahoma.
Es ist beeindruckend. Der hat 20 Stunden pro Woche trainiert.
Und ich meine,
man, ich würde ja jederzeit jeden, der es hören möchte, warnen, Reaktionsgeschwindigkeitsspiele gegen 13-Jährige zu spielen. Du kannst nur verlieren. hier hat man es ja wieder gesehen.
Ich weiß gar nicht, ob Tetris an der Stelle Reaktionsgenauigkeit ist oder allgemein einfach nur sehr präzises Timing. Also auf jeden Fall für sowas brauchst du, musst du frame-perfect arbeiten. Das ist dann, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht verhaue, auf eine 60. Sekunde genau.
Das weiß ich nicht, aber ich schätze mal, die Skills sind nicht so weit auseinander.
Ja, also es ist auf jeden Fall eine krasse Leistung. Weil das musst du eine ganze Zeit lang durchhalten, so perfekt die Inputs zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Was auch gerade noch läuft, in dem Kontext möchte ich das auch mal ganz kurz hier in den Ring werfen. Awesome Games Done Quick 2024. Das ist ein Speedrunner-Event. Ist jetzt nicht exakt Speedrun an der Stelle, aber die Skills sind auch da ähnlich.
Oh, da habe ich vorhin einen guten gesehen. Da hat Mario 64 mit Trommeln durchgespielt. Die machen halt auch manchmal verrückte Sachen. Ja, der hat da so ein elektronisches Drumset und hat halt auf die verschiedenen Moves, ja, da, die man so macht an den Drums, also halt, weiß ich, auf die Snare schlagen, okay, ist irgendwie vorwärts laufen, also einmal fest draufhauen, toggelt dann vorwärts laufen, Trommelwirbel machen ist halt temporär vorwärts laufen und so. Und Rimshot an den verschiedenen Drums sind dann halt diese gelben Buttons auf dem Nintendo 64-Pad, wie heißen die? Ich glaube, die C-Knöpfe und sowas. Die Bassdrum ist irgendwie dann der Z-Trigger und so. So hat er sich halt eine Tastaturbelegung auf seinem Drumset gebaut und dann Speedrun-mäßig Mario 64 durchgespielt. Also nicht nur einfach so klassisch durch die Level laufen, sondern halt, weil wir bei Games Done Quick sind, auch diesen komischen Rückwärts-Dings da, Sprungtrick, sodass man durch die Türen kommt, durch die man noch nicht durch soll und so. Und das halt getrommelt. Das heißt, der Soundtrack ist automatisch auch mit dabei.
Das ist 2 Level zu hoch für mich, glaube ich. Ich meine, ich gucke tatsächlich öfter mal so Speedruns N64, allerdings mehr, weil das einer der Streamer, den ich regelmäßig gucke, immer mal tut. Weniger gezielt, auch wenn ich das wirklich mag. Also irgendwie hat das was. Mario 64 Speedruns gucken hat was. Kann ich empfehlen, wenn man Speedruns und Mario 64 mag.
Ja, also Mario 64 ist in der Szene auch schon extrem durchexerziert. Also ich habe auch schon YouTube-Videos geguckt, die dann da die Programmierung des Spiels erklären, weil das war bevor der Quellcode jetzt dekompiliert wurde von neulich, die dann irgendwie erklären, wenn man so bestimmte Geschwindigkeit erreicht, dann gibt das irgendwie an der Stelle so einen Überlauf, sodass du dann so quasi rückwärts sich wieder bewegst. Also Leute haben irgendwie auch schon rausgefunden, wie man sich in dem Spiel so schnell bewegen kann, dass man irgendwie mehr als einmal die ganze Spielwelt pro Frame sich bewegt und so verrückte Sachen. Das ist also die Speedrun-Szene und vor allen Dingen auch die Tool-Assisted-Speedruns sind dermaßen durchoptimiert. Das ist schon komplett eine andere Welt. Ich weiß nicht, warum das so obsessiv mit Mario 64 betrieben wird, aber das ist einfach faszinierend, auf welchem Niveau sich das schon befindet mittlerweile.
Ja, wobei es ja verschiedene Kategorien gibt. Also, und ich meine, ich gucke jetzt nicht die allerbesten. Also ich gucke Papa Platte und der ist jetzt nicht irgendwie da in irgendeiner Top-Liste, aber das bloß weil du jetzt nicht Weltrangliste deshalb bist, kannst du ja trotzdem Sport betreiben oder sowas. In dem Sinne würde ich das anschauen. Und dann ist es ja immer noch faszinierend, welche, also selbst wenn du jetzt nicht irgendwie Tool-Assisted oder mit irgendwie harten Glitches arbeitest, welche ja, Tricks und Abkürzungen es da gibt.
Ja.
Und was dann auch immer mal noch neu gefunden wird.
Das ist auch das Geile, dass so in so alten Spielen immer wieder noch Sachen entdeckt werden. Also ich glaube, vor nicht allzu langer Zeit war irgendwie bei den Nintendo 64 Zelda-Teilen richtig was los, sodass sie dann irgendwie über bestimmte Controller-Inputs es geschafft haben, Code in das Spiel einzuschleusen und das umzuprogrammieren, dadurch, dass sie es spielen. Solche Sachen.
Das hatte mal, ja, da gab es mal so ein bisschen was in der Richtung.
Wo du denkst, dass das geht eigentlich gar nicht, ja, und bis es da halt mal einer vorführt vom Live-Publikum.
Tja, ja, das ist eine ganz, ganz interessante Szene. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, das ist eigentlich ein Charity-Event und wird auf Twitch live gestreamt, also dieses Awesome ja. Games Done Quick oder Games Done Quick als Format.
Das ist ein bisschen schräg, muss man sich dran gewöhnen, dass die manchmal dem Spieler, der gerade live dabei ist, krasse Sachen vorzuführen, einfach ins Wort fallen, so, ah ja, warte mal gerade, hier wurden $100 gespendet und folgende Message. Lalala. Ja, weil natürlich announcen die diese Spenden auch eben, um zu ermutigen, noch mehr Geld einzuwerfen, weil eben alles Charity irgendwie, weiß ich nicht, Krebsforschung oder sowas, Kinderhospiz, so Sachen halt.
Welche Charity, weiß ich nicht, aber ja gut, ich meine,
das ist auf Twitch. Ist jedes Mal eine andere, glaube ich.
Auf Twitch ist das aber generell so ein bisschen so, dass du, keine Ahnung, so, du hast irgendwie eine rührselige Szene in dem Videospiel. Und so, ah, vielen Dank, Kartoffeltomate 52 für deinen Resub 5 Monate. Herzlichen Dank. Also das ist halt Twitch-Kultur. Ich glaube, da muss man sich jetzt an der Stelle nicht wundern, dass das da dann genauso ist.
Ja, es ist halt, also das ist bei Twitch, wenn die Leute das selber machen, finde ich es schon schräg, aber bei Awesome Games dann Quick, wenn er von der Seite so reingebürgt wird. Man muss sich dran gewöhnen. Also mir ist ein bisschen schwer gefallen, mich damit anzufreunden. Aber ist halt so. Es scheint sich ja zu lohnen. Also kommt ja viel raus für die Charities. Ist okay. Aber ich find's komisch.
Ja, mein Gott. Es gibt sogar anlässlich, das ist jetzt fast Werbung. Es gibt anlässlich, mein Gott. Anlässlich, ja, ich glaube, mein Parser ist abgestürzt. Oder mein Dingsgenerator, ne?
Das Gedöns halt.
Ja, der Token-Generator. Es gibt anlässlich des Events sogar ein Humble Bundle mit ein paar Spielen, die da offensichtlich vorkommen. Zum Beispiel Celeste oder Borderlands 2.
Gutes Spiel, sackenschwer.
Bayonetta. Ja, Celeste auf jeden Fall eine sehr gute Empfehlung. Die anderen, ja, interessant. Anyway, so, was auch auf Twitch abgeht, weiß ich nicht. Wir machen ein bisschen kleines bisschen so hier die Panorama-Abteilung. Ich weiß nicht, ob das so große Relevanz hat, aber es hat viele Follower und insofern finde ich es okay, das zu erwähnen. Snowtrip, einige bekannte Streamer, Let's Hugo, großer aufstrebender Streamer des letzten Jahres unter anderem, Reese, ja, kennt man auch, und Papa Platte sind auf so einem Skitrip und streamen das halt live. Ist gerade so ein bisschen größeres Event auf Twitch. Es könnte sein, wie gesagt, dass ich das dass ich das etwas überproportional mitbekomme, weil ich halt Papa Platte sowieso ganz gerne schaue und den anderen auch auf Twitch folge. Ist aber gerade so ein bisschen so, ich würde behaupten, von den Viewerzahlen ist das relevant genug, dass man das mal hier ansprechen kann. Kann man sich anschauen, wenn man sich für Streamer, Wintersport oder irgendwas in der Richtung interessiert. Das ist so. Sorry, das war gerade von der deutschen Awesome Games Done Quickstream. ja, so passiert das. Genau. Ja. Ich glaube, weiter weg davon, aber immer noch Videoplattformen. Ich würde empfehlen, wenn man sich für so politische und ja, ich will es nicht True Crime nennen, aber solche, ja, tendenziell gehört es dazu. Simplicissimus haben den Fall Uri Jalloh, Moment. Uri Jalloh aufgearbeitet in einer relativ aufwendigen zweiteiligen Dokumentation. Wer nicht weiß, worum es geht, das ist ein, oh Gott, wo kam er her? Jedenfalls ein in Polizeigewahrsam unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommener Migrant. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er Asylbewerber war zu der Zeit. Uri Jalloh aus Guinea, gestorben in Dessau, ein geduldet lebender Afrikaner. Kam nach einem Brand in einer Gewahrsamszelle im Keller des Dienstgebäudes in Dessau zu Tode und da gab es mehrere Gerichtsverfahren, weil es sehr schräge und irgendwie widersprüchliche Beweise und Aussagen dazu gab. Und ich finde, es gab da auch schon mehrere Dokumentationen, die ARD-Dokumentation, Tod in der Zelle, warum starb Uri Jalloh, gibt es dazu. Und ich fand jetzt den Simplicissimus-Beitrag, diesen zweiteiligen, auch nochmal sehr gut aufgemacht. Würde ich empfehlen, wen das Thema interessiert, sich das mal anzuschauen. Da haben auch einige Streamer drauf reagiert. Ich glaube, die haben das ziemlich gut nochmal aufgearbeitet oder nochmal wiedergegeben. Wäre so ein Hinweis, den ich euch geben möchte, was man sich anschauen kann und vielleicht sollte. Wir können auch noch mal drauf, also auch noch mal viel passierte im Bereich Entlassungen und Kürzungen. Die wirtschaftlich angespannte Lage im Tech-Bereich, auch außerhalb dessen, aber ich meine, das Internet hat am meisten Overlap mit Tech, hat sich nicht groß geändert. Bemerkenswert, vielleicht aktuell gerade, ist der Fall Piranha Bytes. Stand jetzt nicht so ganz klar ist, was der Status ist. Da kam aber gestern eine Podcast-Ausgabe vom Games-Podcast raus, wo sie sich in, ich glaube, 37 Minuten so ein bisschen mit den Hintergründen, die recherchiert haben, beschäftigen. Die haben offensichtlich mit Leuten von THQ Nordic, das ist die Tochtergesellschaft von Embracer. Das ist eine Games, man muss fast sagen, eine Games-Holding, der einige Publisher gehören, denen wiederum einzelne Entwickler gehören. Die sind in einer wirtschaftlichen Krise. Aufgrund eines wohl geplatzten Deals letzten Sommer müssen die deutlich einsparen. Und das trifft halt jetzt einige Entwickler. Wir hatten, glaube ich, das Ende von Volition Games da schon thematisiert. Und in Deutschland gehört dazu, ich glaube, wir hatten das im Podcast, in Deutschland gehört dazu unter anderem auch Piranha Bytes, die Macher von Gothic, Elex und Risen. Also sind so ein bisschen Entwickler-Urgestein aus Deutschland, sehr bekannt, sehr groß. Waren mal ein bisschen so eine große Hoffnung, dass die vielleicht so ein deutsches, fast so ein deutsches Bethesda vielleicht hätten werden können, nach Gothic 2. Das hat sich damals leider nicht erfüllt. Da war damals schon irgendwie immer so ein bisschen der Wechsel zwischen verschiedenen Publishern, wo dann offensichtlich die finanzielle Stabilität nicht groß genug war. Jetzt sieht es wohl so aus, dass die Mitarbeiter wären gekündigt. Der Creative Director wäre wohl auch nicht mehr dort. Und es würde ein Verkauf versucht. Leider hat sich da bisher scheinbar noch nichts Positives zu getan. Und jetzt ist es wohl soweit, dass die Presse größer berichtet. Wir hoffen natürlich das Beste, weil, wie gesagt, Es handelt sich um ein sehr verdientes Studio. Also auch wenn es jetzt ein kleines Startup wäre, würde ich das Beste hoffen. Aber irgendwie einen so etablierten Player zu verlieren, wäre für den eh schon nicht so großen Games-Entwicklungsmarkt Deutschland nochmal bitter. Und also zu hoffen, dass sich da vielleicht noch eine Lösung findet. Falls ihr ein bisschen Geld übrig habt und einen Entwickler im Ruhrgebiet kaufen möchtet, der Erfahrung mit Rollenspielen hat, 33 Mitarbeiter war, glaube ich, so ungefähr der letzte Stand, dann seid ihr natürlich im Zweifel aufgerufen, euch vielleicht mal bei Embracer zu melden oder bei THQ Nordic. Unser Kleingeld reicht jetzt nicht, da bräuchten wir immer ein paar mehr Supporter auf Steady.
Das ist doch eine gute Motivation.
Ein paar sehr viel mehr. Aber wir hoffen natürlich, wie gesagt, dass das Beste, das wäre echt schade, wenn ein so verdientes Studio in Deutschland ja einfach so verschwinden würde. Das ist leider ein weiterer Tiefpunkt in der Branche. Unity entlässt in großem Stil die Engine-Macher jeden vierten Mitarbeiter. Das ist natürlich auch schon sehr krass. Wird aber jetzt nicht den Bestand des Unternehmens gefährden, sondern ist wahrscheinlich eher dazu da, den zu sanieren, nachdem die diese Querelen mit dem neuen Preismodell hatten. Es gibt Gerüchte, dass Twitch in großem Umfang entlässt. Ich weiß nicht, ob das inzwischen bestätigt wurde. Da wurde auch Twitch is cutting one third of its staff. It cut 500 employees, about 35% of staff. Scheint inzwischen bestätigt zu sein. Die News im Twitch-Blog, Bloomberg und The Verge legen es nahe, dass das also über ein Drittel des Unternehmens gehen muss wohl. Was insofern krass ist, als ich meine, Twitch ist eine Tochtergesellschaft von Amazon und Amazon ist jetzt nicht wie Embracer in der Lage, dass sie jetzt gerade übelst wenig Geld verdienen. Aber natürlich wird das auch genutzt, um Geschäftsbereiche, die vielleicht etwas defizitär sind, so ein bisschen elegant zu verschlanken. Dass das jetzt Twitch trifft, ist ein bisschen überraschend für mich.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Dann müsste doch eigentlich ganz gut laufen.
Tja. Bei dem, was die von den Creatoren einbehalten.
Ja.
Naja, mal sehen. Also, mir ist auch nicht ganz klar. Gut, okay, mir ist auch nicht ganz klar, was 1500 Leute bei Twitch alles den ganzen Tag tun. Muss man auch so rumsehen.
Aber Streams gucken.
Okay, damit könnte ich sogar noch mehr Leute beschäftigen. Aber umgekehrt, also in meinen Augen ist Twitch immer so ein aufstrebendes, auch Social Media Erfolgsding. Deswegen finde ich es irritierend, dass sie da so viel einsparen wollen und denken zu müssen. Wundert mich. Also insbesondere, das ist ja nicht die erste Entlassungswelle, sondern es ist ja schon die mindestens zweite, weil sie letztes Jahr schon hunderte Leute dort entlassen haben. Angeblich ist noch immer seit Twitch nicht profitabel, berichtet Bloomberg. Aber wir hatten ja mal gemutmaßt, da sich Amazon in wesentlichen Teilen selber Rechnungen für die Nutzung seiner eigenen Infrastruktur stellt, ist jetzt Profitabilität ein bisschen nicht exakt definiert, würde ich behaupten, an der Stelle.
Ja, okay. Natürlich knifflig.
Also, wenn ich jetzt ein Bauer bin und Birnen herstelle und zufälligerweise ein Birnenlogistikunternehmen habe und dann sage, ja, der Transport ist halt prohibitiv teuer und wir können das Ganze nicht mehr machen, weil ich mit dem Transport riesig viel Geld verdiene, dann heißt das ja nicht, dass der Birnenanbau per se nicht lukrativ wäre, sondern vielleicht einfach, dass ich in meiner rechten Tasche Rechnung möglicherweise irgendwie ein bisschen unausgewogen bin und vielleicht aber meine realen Margen irgendwo ein bisschen verstecken möchte. Naja, egal, unterstelle ich den jetzt nicht, aber einfach so als Denkanstoß, wo ich mich dann wirklich frage, so ist das wirklich nicht profitabel oder soll das nicht profitabel sein? Anyway. Haben wir weitere Kurzthemen?
Mal schauen. Ja, ich glaube, das ist ein ganz nettes. Gab es einen Artikel oder ja, am 16. kam ein Artikel auf netzpolitik.org zum Thema Jugendschutzfilter. Wir hatten ja letztens so auch über das Thema Jugendschutz diskutiert, im Zusammenhang mit hauptsächlich Pornoseiten. Das hier ist jetzt tangiert die Sache auch, aber es geht um wie heißt das Ding? Jusprock. Kennst du Jusprock? Hat dir das was gesagt?
Nee.
Mir auch nicht, aber es scheint anscheinend, ist wohl eine sehr beliebte Software für, ja, als Netzfilter für Minderjährige.
Mhm.
Und die ist jetzt damit aufgefallen, ja, natürlich mal wieder Lilith Wittmann. Die blockiert ein paar Sachen, die man besser nicht blockieren sollte. Da sind so Sachen dabei wie Suizidprävention, Infoseiten über sexuell übertragbare Krankheiten, Seiten, die sich mit dem Thema Outing, also zum Beispiel was Sexualität betrifft, befassen, also die darüber informieren. Seiten, die Kinder über ihre Rechte aufklären oder Minderjährige und so weiter. Also ich habe das Gefühl, dass diese Filterung, die dieses Jusprock da macht, eher so nach Schlagwörtern geht. Da steht irgendwo Sex drin, wird geblockt.
Klingt so,
ja. Ja, das ist halt, damit ist halt auch sexuelle Aufklärung geblockt. Ja.
Oder sexuell übertragbare Krankheiten.
Ja. Irgendwie, ja, oder steht Drogen drin, wird blockiert. Könnte aber auch die Drogenaufklärung sein. Ja, also.
Okay, die ist aber oft auch cringe. Verstehe ich, dass sie es blockieren.
Ja, gut, also diese Erklärbäre. Erklärbären.
Ja. Ja, Overblocking, reales Problem.
Ja.
Und deswegen weiß man auch, weshalb man dem Staat nicht zu große, eigentlich am besten gar keine Internetzensurbefugnisse zugestehen möchte. Ne? Wenn das Level ist, auf dem da Jugendschutz betrieben wird, dann kann man sich ja ausmalen, was da sonst noch alles gefiltert würde, wenn die dürften, wie die wollten.
So, mal gucken. Sie hat natürlich die Betreiber dieser Webseiten gefragt. Die waren natürlich nicht begeistert. Ja, okay. Mal gerade gucken, hat die denn auch mal die Leute, die Jusprock machen, befragt? Naja, gut. Also der Artikel ist ein bisschen länglich, deswegen muss ich mich gerade ein bisschen durchhangeln. Das konnte ich mir nämlich nicht alles auswendig merken. Oh, ich habe einen Tippfehler gefunden. Da steht einmal Jugendschutzfilter ohne D. Das geht. Es ist also natürlich immer wieder ein komplexes Thema mit viel Behörden hin und her und kriegt natürlich keine klare Antwort und wenig Transparenz, wie überraschend. Und die Sache mit den Stichwörtern scheint tatsächlich, das habe ich eben als Vermutung geäußert, aber später unten im Artikel steht es auch so drin, dass man das wohl so macht. Der Begriff Sex spiele dagegen eine sehr geringe Rolle, da dieses Wort auch in vielen unproblematischen Kontexten verwendet wird und wir auch nicht die britische Grafschaft Essex blockieren möchten. Okay, mit der ausgerechnet damit lag ich dann daneben. Ja, aber es ist halt irgendwie.
Ja, aber sehr viel smarter ist es jetzt auch nicht, offensichtlich.
Ist also ein komplexes Thema, aber ich würde mal empfehlen, an dieser Stelle sich den Artikel durchzulesen. Den werden wir natürlich wie gewohnt verlinken. Ist nämlich sehr spannend, was da alles so dahinter steht und was die Leute sich dabei denken und wie wenig Denken dann in der Implementation am Ende zu sehen ist. Das sieht nämlich nicht durchdacht aus, was man da gemacht hat. Es ist eher hochgefährlich. Also Informationen zum Thema Suizid zurückzuhalten, ja, also spätestens da ist es natürlich auffällig, dass es schon ein bisschen kritisch ist.
Tja, ja, einfache Lösungen sind halt häufig nicht gut und nicht wirklich durchdacht. Ist einfach ein nicht zu lösendes Problem an der Stelle.
Also aus meiner Perspektive unterscheidet sich das nicht großartig von einem plumpen
Zensurversuch.
Entschuldigung, ich weiß nicht, was heute los ist. Tja, problematisch. Haben wir schon mal über Liebschau und Bracht gesprochen?
Sagt mir gerade nichts.
Sagen dir nichts?
Nee.
Du hast wohl keine Schmerzen. Liebschau und Bracht sind die Schmerzspezialisten im Internet, im deutschsprachigen.
Oha. Ist das TikToker oder was?
Inzwischen bestimmt auch. Eigentlich klassisch eher YouTube und vielleicht auch Blogger. Ich weiß jetzt gar nicht. Also
das sind die Schlimmsten sowieso. Direkt nach Podcaster.
Wirklich schlimm. Also falls man nach irgendwelchen Schmerzproblemen auf YouTube sucht, dann wird man deren Videos wahrscheinlich finden. Die sind da ziemlich gut. Sind auch auf Instagram, haben sie 737.170 plus Follower laut aktuellem Stand. Und bestimmt sind die auch auf TikTok. Ich sehe es nur gerade noch nicht. Also, das Ganze hat zwei Seiten. Das ist eigentlich ein Arzt und eine Ärztin und ein Maschinenbauer, die Tipps für ein schmerzfreies Leben haben. Für euch.
Die Ach so, eine Seite dem davon, Sinne Schmerz. Aha, jetzt verstehe ich, was du sagen wolltest.
Schmerzfrei, nicht schmerzbefreit.
Ja, okay.
Egal.
Ja.
Also, ne, falls man Rückenschmerzen googelt oder sowas, wird man bestimmt ein Video von Liebschau und Bracht auf YouTube finden. Oder, weiß ich nicht, Knieschmerzen, was auch immer. Egal, was ihr mit Schmerzen kombiniert, die sind wahrscheinlich dort. Weil die sind sehr, sehr gut darin, Online-Werbung zu betreiben. Also wirklich, wirklich gut. Ich war auch schon in einem Marketing-Seminar, ist vielleicht der falsche, in einem Marketing-Meetup, wo die als leuchtendes Beispiel dafür, was man da erreichen kann, präsentiert wurde und so ein bisschen Einblick in deren Search Engine Optimization und sowas gegeben wurde. Das heißt, da sind die richtig gut. Aber die Verbraucherzentrale hat sich offensichtlich schon zum wiederholten Mal beschwert, dass die Heilsversprechen, die da gemacht werden, also dieses so ungefähr, also jetzt hier, das ist wahrscheinlich noch rechtlich okay, vielleicht auch nicht, Liebschau, also wenn ich das google, ja, Treffer Liebschau und Bracht, ein schmerzfreies Leben für jeden, Ausrufezeichen, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht ist das noch okay, aber offensichtlich haben sie es zum Teil übertrieben und es war auch schon Ende letzten Jahres, nach Kritik an Therapie, selbsternannte Schmerzspezialisten Liebschau und Bracht erneut abgemahnt. Da gab es offensichtlich nicht zum ersten Mal etwas übertriebene Aussagen zur Wirksamkeit von deren Therapie sozusagen. Ja, das sollte man vielleicht wissen. Ich finde es wichtig, dass die Verbraucherzentrale darauf achtet, dass da keine Versprechen gemacht werden, die nicht eingehalten werden können. TikTok-Kanal hat über 3 Millionen Likes. Natürlich sind die da auch. Mich nur gewundert, dass ich das mich bei Google gefunden habe. Ja, naja. Das Ehepaar spricht, also hier aus dem Artikel der Hessenschau, das Ehepaar spricht von einer revolutionären Schmerztherapie und passenden Übungen für jeden Schmerzzustand. Da gab es schon im Frühjahr 2022 eine Abmahnung der Verbraucherzentrale NRW wegen irreführender Werbeversprechung eine Unterlassungserklärung dazu. Aber laut dem Artikel fanden sich bereits wenige Monate später vergleichbare Inhalte auf der Website. Die Vertragsstrafe 4.000 Euro, gut, wahrscheinlich ist das jetzt in Relation zu dem Umsatz, den die so machen, mit ihren, hier heißt es irgendwas, 150 Leute, glaube ich, die da arbeiten, dürfte das jetzt nicht so sehr ins Gewicht fallen. Unternehmen und Webshop nach eigenen Angaben über 150 Mitarbeiter, über 150 Mitarbeitende. Also, ja, ne? Vielleicht als Servicehinweis für euch relevant. Wenn ihr mal nach Schmerzen gegoogelt habt, dann habt ihr sie sicher gefunden. Dann heißt das, dass die wirklich gutes Marketing machen. Ob die Heilsversprechen alle stimmen, da hat zumindest die Verbraucherzentrale und auch das Gericht, was diese Abmahnung zumindest erstmal hier zugelassen hat, offensichtlich Zweifel dran. Wir verlinken den Artikel. Content Marketing at its best. Eine kleine Nettigkeit. Hast du mitbekommen, dass Valve, die netten, community-freundlichen Spielemacher aus Washington, Seattle, dass die gegen Community-Projekte vorgegangen sind. Hast du das gehört?
Im Plural nicht. Also eins habe ich mitgekriegt.
Welches?
Boah, was waren das noch? Ich glaube Portal 64.
Jo, genau, das wäre das eine. Das ist besonders bedauerlich. Das war mir schon, hatte ich schon vorher auf dem Schirm und der Typ ist super sympathisch und ich hoffe irgendwie, dass da noch eine Lösung gefunden wird. Das andere ist irgendwie Team Fortress Source 2. Ich weiß nicht ganz genau wieso. Die wollten irgendwie Team Fortress auf Source 2 portieren und haben da irgendwie Unerlaubte Verwendung von Team Fortress 2 Assets in Source 2 und Facepunch S-Adbox? Keine Ahnung. Sagt mir jetzt nichts. Ich weiß auch nicht, warum die da wirklich was dagegen haben sollten. Aber okay.
Unklar.
Aber das aus meiner Sicht beeindruckendere und damit auch irgendwie bedauerlichere Projekt ist Portal 64. Jemand hat tatsächlich so ein bisschen ausgehend davon, dass er einfach gedacht hat, das klappt nie, ein Portal Gameplay-Mechanismus auf N64 Hardware zu bauen. Und dann ging das. Hat er angefangen, Portal nachzubauen auf N64. Das lief auch auf der Original-Hardware, wenn ich das richtig sehe. Wie gesagt, leider musste er das runternehmen, weil er ein SDK von Nintendo verwendet hat, was sich offensichtlich nicht 1:1 durch was unabhängig implementiertes ersetzen lässt. Das ist dann halt Urheberrechtsschutz von Nintendo und mit denen wollte sich Valve an der Stelle wohl nicht anlegen. Ob das jetzt ob jetzt Nintendo gegen Valve vorgehen würde, weil jemand deren IP in einem Fanprojekt verwendet, weiß ich nicht, aber scheinen die sich irgendwie Sorgen zu machen.
Ja, willst du das riskieren? Ich meine, die drehen ja total frei da, die Japaner.
Ja, einerseits schon, andererseits sollte man doch auch annehmen, dass Valve zu Nintendo vielleicht irgendwie so, weißt du, so ein rotes Telefon, so ein bisschen wie Kreml und Washington, müssten doch eigentlich Valve und Nintendo irgendwie so ein Telefon haben.
Offensichtlich nicht.
Wo der Gabe dann mal wer ist hier gerade CEO von Nintendo, den halt anrufen kann und sagen hier, guck mal, das ist so cool. Und das hat nichts mit uns zu tun. Bro, du
auch einen neuen Hut in Team Fortress.
Genau. Das wäre doch schön. Also jedenfalls alles, was dazu an Content da ist, würde ich euch ans Herz legen, anzuschauen, wenn ihr euch irgendwie für so, nennt man das D-Make? Eigentlich schon, ne?
Nee? Ich weiß nicht, ob man das in dem Fall auch D-Make, nennen wir es mal D-Make. Ich glaube, so falsch wird die Verwendung des Begriffs nicht sein.
Ja, also jedenfalls, ne, er baut halt, natürlich ist das N64-Grafik, obviously, aber dass das geht und was er da tut, ist total eindrucksvoll und das wollt ihr euch anschauen, wenn ihr euch für solche Sachen interessiert. Guckt euch alle YouTube-Videos dazu an. Es gibt irgendwelche Leute, haben da natürlich auch noch unrechtmäßige Kopien von dem halbfertigen ROM irgendwo rumliegen, nehme ich an. Das verlinken wir jetzt natürlich nicht, aber ich habe gehört, das gibt's irgendwo. Wenn ihr euch anschauen wollt, auf welchem Stand das war. Ich hoffe, dass es da noch irgendwie eine Lösung gibt, auch wenn die Chancen leider sehr gering sind. Ja, naja, aber super krass und eindrucksvoll, was da geht. Also Portal, vielleicht ganz kurz, ist ein Rätselspiel aus Ego-Perspektive, wo man Portale erstellt, die sozusagen zwei Positionen in dem Level verbinden. Das ist eigentlich so ganz kurz erklärt, das, was es macht, aber es ist ein wunderbares Spiel.
Ja, mit sehr komplexen Spielmechaniken und einem genialen Humor.
Absolut.
Gutes Spiel.
I'm making a note here, huge success. So, Stuxnet. Die Älteren unter euch werden sich erinnern, ist fast klassikerwürdig. Es gibt neue Background-Informationen zu Stuxnet offensichtlich. Ich weiß nicht, wie belegt das ist, aber einige Presseoutlets haben das berichtet. Weißt du, was das ist?
Ich wusste es mal und stehe jetzt die ganze Zeit auf der Leitung.
Es war ein recht verbreiteter Trojaner, der sehr, sehr spezifisch, aber nur ganz, ganz bestimmte Konfigurationen von Industrieanlagen betroffen hat. Wo ja, man dann später rausfand, dass der wohl auf die iranischen Nuklearanlagen abgezielt hat. Und zu diesem Thema, das war vor, also insgesamt ist das Ganze offensichtlich seit mindestens 2007, ich glaube sogar noch länger schon irgendwo am stattfinden. Und da gibt es jetzt offensichtlich neue Informationen zu. Falls ihr so ein bisschen was zu Malware-Geschichte wissen möchtet, dann verlinken wir da den Heiser-Artikel und vielleicht auch noch andere Sachen, wenn ich noch was finde.
Malware-Forensik ist auch eine sehr, sehr nerdige Sache, aber kann hochinteressant sein, weil sich Leute da, um eben so ein Verhalten dieser Malware hinzubekommen, total verrückte Sachen ausdenken. Also das ist halt auch so diesen Thought-Process nachzuvollziehen, was hat sich der Malware-Autor dabei gedacht, wie hat er das Problem gelöst, ne, zu verschleiern, wo er ist und trotzdem die Malware gezielt einzusetzen. Und da kommen eben solche Sachen bei raus.
Die Gedichtinterpretation des Cyberkriegers.
Genau.
Also vielleicht ganz kurz, ne, also eine der Herausforderungen da war, dass sie das natürlich genau auf diese Anlage gemünzt haben, aber sonst möglichst nichts beschädigen wollten. Achso, dahinter steckte wohl CIA und Mossad. Hier heißt es jetzt, es war auch der niederländische Geheimdienst beteiligt. Und die mussten aber auch da hinkommen, weil das war nicht online, also es war nicht am Internet angeschlossen. Und die Überschrift des Artikels ist Stuxnet, wie ein Ingenieur das iranische Atomprogramm sabotiert haben soll. Also nur eine Leseempfehlung für euch. So, allmählich würde ich sagen, habe ich selbst keine Themen mehr so richtig. Es gibt noch einen ganz interessanten kleinen Case, dass es eine größere Transaktion auf das Wallet von Satoshi Nakamoto gab. Hast du das gehört?
Nee.
Also Satoshi Nakamoto,
was weiß man das so?
Ist, oder?
Das war auch einer von den, warte mal, war das nicht, der kommt aus dem Bitcoin-Umfeld, oder?
Das ist Mr. Bitcoin.
Also der ominöse
Mr. Bitcoin.
Richtig, der Typ, mit dem man sich nicht sicher ist, wer es jetzt ist.
The Architect.
Ja, ja.
Also, es gibt einen Typen, der hat das White Paper gebaut und sozusagen die erste Implementierung, glaube ich, auch von Bitcoin. Das ist Satoshi Nakamoto. Niemand weiß, wer das ist, auch wenn es ein paar interessante Theorien gibt, wer es sein könnte, aber das hat sich alles nicht bestätigt. Wenn ihr wisst, wer Satoshi Nakamoto ist, dann meldet euch dringend bei uns, weil das finde ich übelst interessant. Der ist seit Dezember 2010 verschwunden, also verschwunden im Sinne von, hat sich nicht mehr online groß geäußert offensichtlich, und der hat ein wohl bekanntes Wallet, was ihm zugeordnet wird, ne, kind of obvious, weil er hat da gestartet, und da ist wohl auch nicht mehr viel passiert. Aber am 5. Januar 2024 wurden urplötzlich 26,917 Bitcoins, das ist nicht ganz wenig, hat aktuell wohl einen Gegenwert von 1,14 Millionen Euro auf das legendäre erste Wallet im Bitcoin-Network, das Genesis Wallet von Nakamoto, überwiesen. Von wem ist unbekannt.
Mysteriös, das ist auch spannend, ja.
Kommt von Binance. Gibt einen Tweet dazu, der ist ganz hübsch. Either Satoshi woke up, bought 27 Bitcoin from Binance and deposited into their wallet, or someone just burned $1 million. Könnte, man muss dazu sagen, es gibt jetzt gerade so eine Geschichte hier, irgendwelche Bitcoin- oder Krypto-ETFs, das könnte natürlich einfach eine Werbeaktion in dem Kontext sein. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand nochmal was zu rausgefunden hat. Aber vielleicht hat auch einfach jemand eine komische Fehlüberweisung gemacht. Und bei Bitcoin ist das halt, wenn man jetzt nicht mehr als 50% des Netzwerks überzeugen kann, ist das dann halt ein bisschen blöd. Aber wer weiß, vielleicht ist auch Satoshi Nakamoto irgendwie aufgewacht, hat sich bei Binance gedacht, ey, komm, ich brauche 1,14 Millionen weitere Bitcoins oder für 1,14 Millionen weitere Bitcoins. Und hat sich die eingezahlt. Kann auch sein. Mehr war es nicht. Ich wüsste echt gerne. Ich bin gespannt, ob man jemals also aufklären wird, wer Satoshi Nakamoto ist. Sehr impressive.
Ja.
Jo. Und dann nochmal ganz kurz ein Hinweis auf eine öffentlich-rechtliche Produktion. Da haben wir es wieder. Vom ZDF über. Ist auch schon wieder uralt. Hätten wir schon im letzten Podcast vielleicht erwähnen sollen, über QAnon. Ist QAnon die gefährlichste Internetverschwörung der Welt? Finde ich als Hintergrundinformation, gerade wenn dieses Jahr auch noch US-Wahlen sind, immer mal ganz gut, sich das anzuschauen. Wir verlinken das. Es ist furchtbar erschreckend, aber vielleicht wollt ihr das trotzdem wissen. Ne, ich sag mal nur hier, was war das? Kongress, Sturm auf das Kapitol, unter anderem. Ne? Und Pizzagate und solche Sachen. Also das, falls ihr es nicht wisst, dieser Beitrag fasst das ganz gut zusammen und das wollt ihr dann wissen. Es sei denn, ihr lebt unter einem Stein, was vielleicht ziemlich, ziemlich positiv wäre bei der aktuellen Weltlage. Mit diesen Trüben und, noch eine Sache.
Oha.
Ja, also ich weiß nicht, das ist jetzt so ein Service-Announcement. Professor Stefan Rahmstorf folgt dem auf allen sozialen Netzwerken. Ich halte den für absolut integeren, super guten Kommunikator zum Thema Klimawandel. Der hat darauf hingewiesen, dass, also ne, es gibt regelmäßig irgendwelche Fakes von irgendwelchen Leuten. Hat mal wieder hier einen Fake debunked, wo jemand so eine mutmaßliches Schema, wie sich denn die Historie der klimatischen Bedingungen verhalten habe. Das ist ein Plot. Der ist aber falsch. Er erklärt, warum. Wo es dann halt so aussieht, als wäre jetzt irgendwie keine besondere Warmzeit, als wäre das alles innerhalb der normalen Schwankungsbreite und als müssten wir uns keine Sorgen machen. Er nimmt das, wie gesagt, wissenschaftlich extrem fundiert auseinander, beziehungsweise also in dem Tweet alleine nicht, aber er verweist hier auf einen Artikel, der das tut. Für solche Sachen immer Professor Stefan Rahmstorf auf jeder Plattform folgen, ist eine absolute Empfehlung. Ich habe mal einen Live-Vortrag von ihm gesehen, den haben wir aber auch schon mal empfohlen. Super Kommunikator und super Wissenschaftler in dem Kontext. So, das war's aber, glaube ich, wirklich. Den Rest sollten wir verschieben, sonst wird's zu lang. Hast du noch was?
Aus dem gleichen Grund schließe ich mich dem an.
hervorragend. Dann danken wir euch für die Aufmerksamkeit. Bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Unterstützung auf Steady. Wenn ihr immer noch nicht wisst, was ihr mit eurem Weihnachtsgeld machen möchtet, dann könnt ihr natürlich da auch noch welches einwerfen. Schreibt uns gerne, wenn ihr Feedback, Anregungen, irgendwelche anderen Sachen habt, ne, an info@scheiß-inter.net zum Beispiel oder auch auf den Social-Media-Plattformen eurer Wahl, zumindest wenn wir da offiziell vertreten sind, oder in unserem Discord, in unserer Discord-Community, da könnt ihr natürlich auch sehr gerne beitreten. Wir freuen uns über jeden, der die Diskussion dort bereichert und, ja, weiß ich nicht, mitdiskutiert, irgendwelchen Input bringt oder einfach auch, ja, einfach mitmacht. Habe ich was vergessen? Ich glaube, das war alles.
Dann habe ich es auch vergessen.
In dem Sinne, bleibt uns gewogen, ja. Empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Und tschüss.